Ja, da sind wir wieder.
Da wären wir wieder. Grüezi Gutzi.
Ja, ich glaube, wir haben. Ich glaube, machen wir gerade zum Anfang, dürfen wir den Joel Malle hochleben lassen, oder?
Meinst du, wenn wir sie gerade abspielen?
Ja, why not? Also vielleicht, wenn wir noch kurz Einblick geben für all die, die vielleicht das Cup-Finale nicht geschaut haben, weil sie halt einfach gefunden haben, ja. Also ich habe es ehrlich gesagt auch nicht über 120 Minuten gesehen. Und ich bin glaube auch noch relativ glücklich darüber, weil ich gehört habe, es ist schon auch nicht nur mega geil gewesen. Aber der Schluss ist sicher spannend gewesen.
Ich habe einfach gewusst, ab dem Zeitpunkt, wenn ich sehe, dass Joel eingewechselt wird, jetzt lohnt es sich zum Schauen. Mhm. Aber ja, also Verlängerung, ich habe, also der Match ist gelaufen, aufmerksam habe ich jetzt auch nicht alles geschaut, aber dann am Schluss von der Partie, ja, hat sich das Drama hat sich natürlich ein bisschen angebahnt und ich finde, das haben wir schon noch geil, Penalty-Schüsse im Cup-Finale.
Ja, und Joel hat unsere Sprache gemacht und da lassen wir doch am besten gerade rein.
Ciao Nick, ciao Gutzi, hallo Zweikampfführer. Ja, sehr, 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 sehr spezielle, turbulente Nachmittag. Ja, das Penalty-Schiessen ist. Ich habe gewusst, dass der Coach das im Kopf hatte, dass er es dann macht. Bin ich mir nicht sicher gewesen. Also ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, aber ich habe mich natürlich vorbereitet und bin schon auch parat gewesen. Aber erst Mitte von der Verlängerung hat er zu mir dann geschaut und gesagt, mach dich parat. Und dann habe ich gewusst, dann habe ich nochmal die ganze Analyse noch mal ein bisschen genauer studiert, was jetzt, welche Spieler noch reingekommen sind, welche jetzt könnten schiessen. Und dann ist es relativ schnell gegangen, reingekommen. Das ist nochmal heiß geworden während dem Spiel, was auch noch speziell war. Aber mit dem Save konnte ich dann nochmal irgendwie noch mal ein bisschen Kraft tanken fürs Penalty-Schiessen. Und ja, dann ist das Ganze abgelaufen wie in einem Film. Grosses Wort für das kann man nicht finden. Das ist, ich glaube, so etwas wird es auch kein zweites Mal geben. Ja, auch in meinem Leben, jetzt so drei Tage nachher, kann ich langsam das Ganze ein bisschen realisieren. Und ich habe noch nie so viele Reaktionen gehabt, noch nie so viele Nachrichten auf meinem Handy gehabt. Es ist sehr, sehr speziell. Und so Sachen kann nur der Fußball schreiben. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass das weiß auch selber nicht, wie ich das Glück jetzt verdient habe, aber am Schluss, habe ich sehr, sehr viel investiert, auch in meinem Leben, in meiner Karriere. Und das ist jetzt etwas, wo mir niemand kann nehmen. Und bin natürlich auch sehr, sehr happy für Genf, der so lange auf den Titel gewartet hat, für alle Spieler, auch für unsere Spieler, die so lange in Genf schon sind. Schwierig, Wort zu finden. Ich bin jetzt da leider noch nicht in der Ferien. Es klingt vielleicht so. Ich laufe hier auch im Pool rum. Aber das ist halt, wenn man für die Nazi von Zypern spielt, dann kann man am Morgen noch schnell ins Pool liegen und dann erst am Nachmittag trainieren. Wir haben jetzt hier noch zwei Freundschaftsspiele und dann geht es dann ab in die Ferien. Und liebe Grüße an euch und auch Komplimente. Das ist ein richtig cooler Podcast, den ihr hier macht. Richtig unterhaltsam. Und es gibt andere, die machen das ein bisschen anders. Aber ihr macht das mit sehr viel Sympathie. Und ich höre da gerne auch selber rein. Liebe Grüße, ciao, ciao.
Ja, du hörst im Joel Malle seinen Lieblingspodcast.
Das Kompliment nehmen wir natürlich gerne an.
Nehmen wir definitiv gerne an. Ich finde den Hint so gegen andere noch gut. Wenn wir einfach mal so im Raum stehen, welche Fußball-Podcasts schon mal echt nicht so gerne hat.
Ich nehme an, irgendjemand hat vielleicht Stoss erzählt, wo er ein bisschen aufgeregt hat. Aber das Thema lassen wir jetzt. Es gibt ja immer wieder mal, dass Fußballer vielleicht nicht mit dem einen oder anderen Journalist einverstanden sind.
Ja, und in dieser Woche hat es ja noch ein andere Sachen gegeben, als nur das Cup-Finale, was er gewonnen hat. Danke mir schon mal, kann man aber so sagen.
Ich wollte schon, aber bevor wir den Take schon wechseln.
Ich kann nur so ein bisschen zusammenfassen, was wir alles für Themen können reden. Aber ja,
komm, jetzt sind wir schon so tief drin. das Krasse an dem Finale ist schon, wie viele Dramen geschrieben worden sind, oder? Also, ich sage jetzt mal, ja, allein schon, dass wirklich, wie viele Penalty sind zum Schluss gewesen? Ich glaube, zweimal muss er einen haben, sonst gewinnt Lugano den Cup, oder? Einer ist Sabatini, einer ist Steffen. Macht er wirklich überragend, muss man sagen. Und das Geile ist, weißt du, dort, wo er eingewechselt wird. Also ich meine,
er hat ja noch einen Safe.
Er muss noch eine riesen Parade auspacken. Ist ja, sag jetzt mal, noch nicht mal richtig in der Partie drin und rettet dann sein Team ins Penaltyschiessen. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung. Aber ich habe auch wirklich schon gewusst, wo er eingewechselt worden ist. Weil er hat ja gerade in, ja, ich glaube sogar in Zypern, bei den Nazi, hat er in dieser, ich weiß nicht, ob es im Frühling war, hat er auch schon zwei Penalties gehabt in einer Länderspielpause. Ich glaube sogar in der letzten Länderspielpause. Also ist wirklich sein Spezialgebiet. Hat er auch in der, ist es Champions League Quali gewesen, dort gegen, wo sind sie? Gegen wer sind sie durchgekommen? Ich weiß es auch nicht mehr auswendig. Genk! Kink.
Ja, genau.
Sind so im Penaltyschüssen, genau. Hat er ja wirklich hervorragend. Also,
ja, es ist auch absolut spannend gefunden, wie der Frick reagiert hat, wo ja ausgewechselt worden ist. Jetzt tut er dann wieder irgendwie ein bisschen Getränk auf und so. Man hört ja
bei
nichts.
Bei dir ist vor einem WhatsApp abgestellt.
Das ist aber nur, weil ich die Sprache über WhatsApp ablassen musste. Das ist rein ein technisches Problem. Das ist genau in dem Moment.
Ist bei mir ein technisches Problem gewesen?
Nein, ist es nicht. Es ist genau in dem Moment, wo das WhatsApp noch offen ist. Inzwischen ist es wieder zu, aber ich musste es auftun wegen Mal. Das ist das Problem gewesen.
Wir essen immerhin nicht während dem Podcast. Genau, und der Podcast, wo...
Gibt's. Ich habe eigentlich... Ich noch etwas zum Snacken, aber das nehmen wir jetzt. Ich habe jetzt natürlich völlig den Faden verloren, und ich eigentlich war. Nein, der Frick hat so reagiert, dass er wie also das Volk gefallen ist.
Ja.
Und wir haben ja da auch schon andere gesehen. Ich glaube, der Kepa mal bei Chelsea.
Stimmt!
Der sich geweigert hat, auszuwechseln.
Aber das ist nicht wegen einer Verletzung oder so
etwas? Nein, es war wegen einem Penaltyschüsse.
Okay.
Nochmal, das war genau so eine Situation gewesen. Ich glaube, im FA Cup Final, das ist jetzt vielleicht ein halbes. Viele haben das Penaltyschießen noch verloren mit dem Cap am Go. Also, es war ein rechter Skandal. Drum,
aber du meinst, die, wo der Cap noch eingewechselt worden ist? Für das Penaltyschießen, was es nachher verloren hat? Oder ausgewechselt? Ja, ist ja gleich. Also, wenn du,
ich meine,
mich nur noch an die Szene erinnern, aber das war, glaube ich, schon während dem Spiel, wo er hätte ausgewechselt werden sollen, weil der Trainer gemeint hat, er sei verletzt.
Aber er ist nicht ausgewechselt worden. Also,
und dann hat er sich geweigert.
Ja, genau. Ja. Und zwar ist das im Liga-Pokalfinale, also ich war falsch, aber in den englischen Cup ist das immer so eine Sache.
Ja.
Gegen Manchester City war das und er hat dort verweigert, rauszukommen.
Ja.
Und der Kepa hat nachher einfach begründet, dass er davon ausgegangen ist, dass der Trainer gemeint hat, er sei verletzt. Aber der Trainer hat nicht wechseln wegen dem Penaltyschuss.
Okay.
Also, so habe ich es zumindest im Kopf. Ich habe jetzt natürlich.
Aber der
ist 2019 gewesen, übrigens. Und er hat nachher auch eine Strafe bekommen vom Club und so.
Ja, ich glaube, er ist nachher bei Chelsea nicht ganz glücklich gewesen, oder glücklich geworden.
Genau. Und das, also er hat sich aber wirklich. Also, er hat einfach gesagt: Hey, nein, ich komme nicht raus. Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht der Punkt, sondern es ist einfach. Es ist einfach noch spannend, dass eben der Frick so joi. Und ich glaube, das spricht auch ein bisschen eben dafür, dass es mega gut moderiert worden ist zwischen diesen beiden Goalies. Weil du hast einfach zwei Goalies, wo beide in der Superliga das Nummer 1 sein müssen.
Ja.
Grundsätzlich. Und das haben sie aber extrem gut moderiert, dass die sich ein bisschen abgewechselt haben, beide ihre Spielminuten bekommen, beide gute Leistungen gezeigt haben und sich auch sogar eher gegenseitig aufgeschaukelt hat.
Mhm.
Und das hat sich jetzt in dem Finale wie gezeigt, wo der Frick, wie viele Minuten ist im Goal gestanden? 115, irgend so etwas. Zu Null spielt bis dort hin. Nachher machen sie den Wechsel und der Mal gewinnt nachher das Penaltyschiessen und ja, sind schlussendlich der Cup-Sieger und sind beides Cup-Sieger und beide haben im Finale gespielt.
Übrigens, sehr geiler Tag, das hat er mir noch erklärt. Er hat sich ja irgendwie im Kabinengang oder so aufgewärmt. Also nicht auf dem Feld, an der Seitenlinie. Weißt du so?
Dass er nicht eingeschossen werden können. Dass er schauen konnte, wie gegnerische Spieler die Penalty schiessen.
Nein, es hat einen anderen Podcast gegeben, der auch darüber diskutiert hat. Und dort ist es so darum gegangen, also sie haben wahrscheinlich irgendwie das Gefühl gehabt, er möchte das zum quasi den Gegner dann überraschen. So, dass sie nicht zu früh sich, ja. Aber das stimmt gar nicht, es geht nicht um das. Er hat sich in der Kabine oder in der Garderobe oder im Garderobengang eingewärmt, weil es darum geht, dass der Frick nicht verunsichert wird. Weil wenn er mir erklärt, wenn du als Goalie auf dem Feld stehst und nebendran wärmt sich dein Ersatzgoalie auf oder der Backup auf, kann dich das verunsichern.
Ja, das ist auf jeder Position so. Also ich kenne jetzt nur aus der Optik von einem Feldspieler, aber ich weiss, wie das Gefühl ist, wenn du spielst und dann schaust du aus und ein direkter Konkurrent ist sich am Einwärmen, dann weißt du genau, ja gut, du musst jetzt raus. Und ich denke, bei einem Goalie, wo dann jeder Fehler und jedes Notdenken noch viel, viel wichtiger ist als jetzt irgendwie mit einem Feldspieler, macht das durchaus Sinn, ja.
Spannend. Ja.
Wirklich interessant, ja.
Aber eben, also ich meine, hey, nein, das bin ich nicht scheisse. Wirklich, ich habe nachher auch gedacht, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal oder etwas überhaupt schon mal in der Schweiz erlebt habe, so ein Penalty-Schiessen, wo dann
ja, in der Schweiz,
so dramatisch.
In der Schweiz glaube ich nicht. Also vor allem, dass es halt so lang geht. Mm. Ich meine, es war der zweite Schuss von Mai, wo dann der Fehlschuss ist.
Vor allem beim Steffen habe ich gedacht, also sorry, der Steffen versenkt doch den Penalty.
Ja, wäre ja davon ausgegangen. Ja.
Also
ja.
Dort habe ich wirklich beim Steffen, beim Sabatini habe ich eigentlich schon gedacht, also mit dem, mit seiner Routine, hat doch keinen Penalty in den Himmel, oder? Aber so täuscht man sich.
Ja, das ist schon krass.
Allgemein, dass Lugano so viele Chancen dann vergibt. So ein abgezocktes Team eigentlich war jetzt die ganze Saison. Aber
ja, hey, also man sieht aber auch in diesem Spiel wieder, oder? Die beiden völlig auf Augenhöhe. Und irgendwo durch, aber es ist keiner, der sich so richtig hervortut. Und das hat ja dann schlussendlich als Meisterrennen wieder gespiegelt, oder? Beide haben gezeigt, dass sie sind gut und alles und so. Aber eben in diesem Spiel dann auch keiner kann quasi den Sieg für sich klar machen. Es muss in ein Penalty schießen, wo auch beide die ganze Zeit könnten wie gewinnen. Nachher gewinnen dann halt die einen. Weil irgendwann muss es wieder mal fertig sein, aber es hat so auf Augenhöhe. Und, aber vielleicht halt auch beiden fehlt noch ein bisschen der Schritt zum absoluten Killerinstinkt, oder? Dass dann halt so ein Spiel hat. Von mir aus grusig 1-0 gewünscht, aber du gewünschst es halt nach 90 Minuten.
Mhm. Gratuliere an Servet. Der erste Titel seit 23 Jahren. Also, oben raus. Sind ja wahrscheinlich mal noch Challenge-League-Meister geworden.
Ja, sie sind, glaube ich, auch mal so Erstligameister
geworden. Stimmt, am Konkurs.
Ja, also wir sind wirklich mal, glaube ich, Erstligameister geworden. Also von dort her.
Ja.
Props
für das. Nein, also man hat ja auch, es ist ja immer wieder spannend bei Servet, wie viele Fans die plötzlich mobilisieren können, wenn es dann wirklich um etwas geht.
Ja, sie sind halt einfach momentan schon noch ein bisschen im Stadium Event-Fans. So ehrlich muss man
ja sagen. Natürlich, ich ja, cool. Aber auch auf der anderen Seite Lugano genau das Gleiche, oder?
Ah, ja, Lugano ist noch viel krasser, ja. Ja, klar. Mhm. Aber bei beiden ist es, also bei Servet habe ich einfach immer das Gefühl, dort müsste doch einfach mehr möglich sein, dass wirklich einfach jeder Match über 10'000 in diesem Stadion sind.
Das ja, natürlich ist ja auch
ja machbar sein für so eine Stadt.
Was ist es, die zweitgrösste Stadt von der Schweiz?
Ja. Also es müsste ja möglich sein, dass die immer 10'000 im Schnitt
haben. Ja, fix. 100%.
Aber
man sieht ja auch, der Verein ist ja wirklich noch nicht so gut organisiert. Also glaube, wenn die sich einfach auch strukturell noch verbessern, so, dann nehme ich an. Ja, machst du auch irgendwann noch ein besseres Marketing und holst mehr Leute ins Boot rein. Also das geht doch Hand in Hand. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt der René Weiler vielleicht in die Position geht vom Sportchef, kann vielleicht auch schon ein Schritt in die richtige Richtung sein, oder?
Kann sein. Ich bin aber sehr gespannt.
Also nicht, dass er jetzt Marketingabteilung nebenan übernimmt, aber einfach, es geht einfach so ein bisschen darum, dass man einfach besser organisiert ist. Und ich glaube, der René Weiler ist sicher auch einer, der darauf beharrt, dass sie sich dort noch, dass sie dort noch ein seriöser anfangen zu arbeiten.
Wir haben ja noch etwas vor in dieser Folge heute. Wir wollen ja nicht nur über Servet reden. Vielleicht werden wir auch noch kurz über Toni Kroos und Real Madrid reden, aber wir wollen eigentlich vor allem noch ein bisschen sonst reden. Und zwar haben wir ja dann noch, ich glaube, zu Fragen aufgerufen und ich habe noch absolut keinen Überblick, was wir überhaupt für Fragen bekommen. Aber ich sehe, es sind schon noch ein paar reingekommen. Also, ich glaube auch nicht, dass wir alle werden beantworten, aber die einen oder anderen eben schon. Wenn wir zuerst noch ein bisschen über den kurzen Überblick, ich glaube, über das Champions League-Finale.
Wo hast du ihn geschaut?
Hey, ich habe ihn daheim geschaut, weil ich haben wir es arbeiten.
Oh.
Ich musste darüber schreiben, über das Champions League-Finale. Ich habe dann direkt nach dem Abpfiff, oder relativ schnell nach dem Abpfiff, ist ein grösserer Text von mir schon mal zum Champions League-Finale gekommen. Und dann in der Nacht habe ich noch weitergeschrieben und habe dann noch ein grosses Text zum Toni Kroos gemacht. Ich habe gedacht, der Nachzug wird in der Gregor Kobel sein, aber ich musste sagen, nein, das ist schon der König Toni.
Absolut. Ich habe noch einen guten Tag gefunden. Ich habe diese Woche die Dokumentation von Tommy Schmidt gesehen. Du hast sie ja noch nicht gesehen. Er hat da drei Spieler von
Die nach dem Champions League-Finale gekommen.
Ich habe dort direkt nachher.
Okay. Ich habe halt dort arbeiten und bis jetzt hier noch nicht dazugekommen, um die zu schauen.
Nein, und er hat dort etwas mega Einleuchtendes gesagt. Er hat gesagt, Fußball wird immer von hinten nach vorne erzählt. Checkst du, was er meint?
Ja, 100%, ja.
Weil ich finde das so lustig, ich habe dann auch daran umgeschrieben und so, hey, wie meint ihr jetzt sowas? Ja, gerade eben, wenn du so als Journalist, oder? Wenn du deine Match sprichst, schreibst du oder so,
natürlich.
Dann ist der Fußball immer von hinten nach vorne erzählen.
Natürlich. Also du gehst immer vom Resultat aus und von dort aus erzählst du Geschichte. Und in dem Fall war meine Geschichte, Toni Kroos führt Real Madrid zum Champions League-Sieg.
Ja.
Das ist meine Geschichte, wie ich nachher in der. Also vielleicht jetzt nicht mal beim
Wie bist du eingestiegen in den Text? Weißt du das noch?
Man muss sich auch überlegen.
Weil ich mache es immer so, ich gehe immer so zuerst eben, weißt du, so
mit einer Emotion. Glaubst
du? Ja, oder, aber ja, auch das ist ja von hinten dann nach vorne. Oder? Du kommst irgendwie zuerst eine emotionale Szene. Natürlich. Meistens geil im Präsens erzählt, oder? Und nachher gehst du quasi, erzählst das Geschichtchen vom Match.
Ja, also das ist ja sehr häufig so. Hey, jetzt habe ich das hier da lesen, aber ich bin da gar nicht eingeloggt, das ist ja blöd. Aber ich meinte, ich bin mit der Auswechslung eingestiegen. Und halt auch mit dem so à la Champions League-Finale ist so wie immer. Der Toni Kroos jubelt quasi über den Titel. Irgendwie so, aber halt definitiv mit dem Ende eingestiegen und nicht mit dem Anfang, oder? Und logisch, du hast irgendwann.
Für jeden ist es so, oder?
Logisch, und du tust ja nicht. Also, früher war der Journalismus schon anders, wo dann wirklich chronologisch noch. Aber das willst du dann nicht mehr lesen, sondern es geht darum, die Leute, die den Match gesehen haben, wenden dann vielleicht die Huldigung auch an Toni Kroos. Also ich habe dann auch in diesem Match, spricht eben, es war eigentlich nicht mehr, sondern es war ja ein Nachzug. Dort drin habe ich dann auch erzählt, was damals die Aussagen waren, wo er 2014 von Bayern zu Real gewechselt ist und so Sachen. Da kannst du wirklich ein bisschen zurückgehen und halt so ein bisschen so. Aber logisch, du erzählst von hinten nach vorne. Weil ich bin im Jahr 2024 und erzähle damals, im 14. haben sie das gesagt. Und das hat aber nachher zu dem und zu dem und zu dem geführt. Und er hat sechsmal mit dem Club noch eine Champions League geholt. Nein, fünfmal mit Real. Sechsmal gesamthaft. Ja, und sie haben mir damals bei Bayern gesagt, er sei kein Weltklassenspieler. Ich kenne noch einen anderen, was das mal gesagt hat.
Es hat noch vieles gesagt.
Max Meyer hat doch das mal bei Schalke. Nein, warte, ist das gewesen? Der Berater hat gesagt, er sei ein Weltklassenspieler. Ist das so?
Ist der Berater von Max Meyer nicht sein Vater oder so?
Ich weiß es nicht genau. Also ist der Vater gewesen, das kann auch sein.
Irgendwie so.
Gut. Ja, aber also ich verstehe das mega, es ist ja schon so. Also die Heldengeschichte wird immer von innen nach vorne erzählt.
Aber das ist jetzt auch wieder so ein klassischer Ding, jetzt haben wir das anders fast aufgemacht. Wir sind ja eigentlich beim Champions League-Finale.
Genau.
Also ich habe in einer Bar geschaut und
Ich liebe es einfach.
So Fußballspiel, ich freue mich auch mega auf DM. Weil einfach, wenn du einfach so ein Pub hast oder so, gefüllt bis zum letzten Winkel. Und alle drehen durch bei, also es ist auch wirklich geil gewesen, so Durchmischung
zwischen
BVB und Realfans. Wir sind zu Baden gewesen. Ich bin noch irgendeinem so Insta-DM geschrieben, so, hey, wieso bist du immer im Baden? Hast du jetzt die Seite gewechselt? So, ja, Kollege.
Ja, wieso bist du immer im Baden?
Ja, darf ich nicht im Baden sein?
Nein, darfst du nicht im Baden sein, sorry.
Also für die, was wundern, ich wohne sehr nahe von dort. Es ist ja völlig klar, dass dann das kollegiale Umfeld. Grundsätzlich.
Du musst dich nicht rechtfertigen, für das in Baden
grundsätzlich, bist. Grundsätzlich, ich habe das gelesen, dass ich so, muss ich jetzt darauf irgendwie etwas schreiben? So, ich kann doch überall Match schauen, wenn ich will. So.
Definitiv.
Nein, schon, dass man als Journalist so Fragen gestellt bekommt. Ja, anderes Thema. Ich glaube. Meine Beziehung zwischen Aarau und Baden bleibt speziell komisch.
Okay, jetzt sind wir wieder abgeschweift.
Aber ich habe gesagt, ich bin in Baden den Pub den Match schauen. Und es war grossartig. Einfach, ich meine, am Schluss die Emotionen, die du hast, halt, wenn du mit 100 Menschen am es war wirklich so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt während der EM kommt. Und das, ich bin wirklich ready, ich bin heiß für das Turnier.
Sehr geil, sehr geil. Ja, also ich bin irgendwie auch heiß und ich musste dann sagen, als ich den Toni Kroos-Text gemacht habe, irgendwie fände ich es dann halt schon nicht mal so schlecht, wenn jetzt die Deutschen würden den Titel holen, aber nur wegen Toni Kroos. Nur wegen dieser Geschichte, weil ich die Geschichte geil finde. Sonst bin ich natürlich zu 0% für die Deutschen, das ist natürlich auch klar.
Ja, sagen wir es mal so, das ist schon die Geschichte, die natürlich alle schreiben wollen. Dass der Toni dann... Aber weißt du, das Ding ist, das nervt mich ein bisschen. Jeder, glaube ich, akzeptiert inzwischen, dass er ein Weltklasse-Spieler ist. Aber ja, wenn dann, das macht ja all die Jahre, wo man sich gefühlt nur über Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo unterhalten hat. Der Modric hat mal noch ein bisschen Respekt bekommen nach einer sehr starken WM, die er gespielt hat.
Ja, aber
der Toni hat all die Jahre gar nicht wirklich in dieser Debatte stattgefunden, obwohl er sie eigentlich verdient hat. Ja, schon damals. Und jetzt kommen alle und sagen, ah, Toni Kroos,
ja,
was für ein geiler Spieler.
Aber jetzt hast du schon sehr recht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Weil die Spieler, die du jetzt vorher aufgezählt hast, Ausnahme Modric, sind alles Spieler, wo vor allem Offensivspieler sind. Und jetzt, wenn es um irgendwelche Einzelauszeichnungen von Spielern geht, die gewinnen immer Offensivspieler. Und zentrale, sogar eher defensive oder so Achterspieler, holen jetzt relativ selten so eine Auszeichnung. Einfach so grundsätzlich mal. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, das ist im deutschen Bild so, ja. Die Deutschen haben ein sehr komisches Bild mit dem Toni Kroos, aber in der Schweiz ist das garantiert nicht. Ich glaube, den Respekt hat er dort immer gehabt. Ich glaube, auch auf der Weltbühne hat er es immer gehabt. Er hat es nur in Deutschland nicht gehabt. Aber das liegt an den Deutschen, die nicht außerhalb ihrer Liga so richtig akzeptieren, dass die anderen auch Fußball spielen. Das ist ein bisschen wie die Engländer. Ich könnte das auch nicht so gut akzeptieren, nämlich, dass in anderen Ländern auch gekickt wird. Und die haben wie so ein komisches Bild mit dem Toni Kroos. Ich glaube aber nicht, dass das ein internationales Bild ist. Und ich glaube auch, dass es in der Schweiz nicht so ist, sondern ich glaube, das ist sehr ein deutsches Bild. Und der Luka Modric hat halt eine Aussenseiternation damals ins WM-Final geführt. Als auch dort überragender Spieler und halt mit Real Madrid sowieso immer überragend. Darum hat er mal so einen Preis gewonnen und hat mal den Ballon d'Or geholt 2018. Aber ja, ich glaube, in diesen Teams, also gerade wo zum Beispiel der Ronaldo noch oben war und so, hey, dass dann der grosse Fame der Ronaldo hat, ist irgendwie logisch. Ist, da kannst du Statistik anschauen, Goldstatistik, dies, das. Kritik an ihm, die hat es nur in Deutschland gegeben. Sonst nie.
Also ich gehe insofern mit wegen der Auszeichnung. Ich glaube, es geht mir jetzt gar nicht so krass um den Ballon d'Or, den man eh nicht ganz ernst kann nehmen.
Nein, aber du hast ja die Namen auf.
Es geht mir um den
Neymar
Fokus.
Mehr Fokus
ja,
hat.
Ja,
also Toni Kroos ist rein von der Spielweise. Vinicius hat grundsätzlich auch mehr Fokus von der Spielweise her als Toni Kroos.
Ja, weil er spektakulärer ist und dann mehr...
Ja, und offensiver.
Ja,
also
ja.
Es ist ja alles, es ist ja völlig auf dem Papier. Also das ist ja immer so.
Hm. Nein, also ich habe einfach das Gefühl, dass er lang, finde ich, für das, was er jetzt gelobt wird und für das, was er einfach auch geleistet hat, und meine, seine Spielweise ist ja durchaus auch attraktiv, zumindest wenn man ein Liebhaber von geilen Assists ist. Darum habe ich so das Gefühl, er ist lang, finde ich, fast jetzt fest unter dem Radar durch. Klar ist es auch, vor allem in Deutschland, und wir konsumieren ja auch hauptsächlich die Medien, das ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand. Ich kann es jetzt auch nicht genau beurteilen, wie es in Spanien zum Beispiel war. Aber auch dort ist er sicher, wie auch viele andere Spieler, einfach massiv im Schatten von Cristiano Ronaldo in dieser Ära gestanden. Ja,
aber das ist ja nicht so unrecht. Also, ja. Weißt du,
Also was heisst so Unrecht? Es ist schon, manchmal habe ich schon ein Gefühl, gerade bei dieser CR7-Ära bei Real oder Messi bei Barca, das ist gefühlt, wenn Real gegen Barca gespielt hat, sind ja nur die zwei, also vom Gefühl her, die zwei Spieler spielen gegeneinander und alles andere ist ein bisschen, ja, die können auch shooten.
Ja, natürlich ist das ein bisschen so. Aber es ist in dem Sinne, ich sage darum nicht zu Unrecht. Also, logisch, es wird immer irgendwo wird der prägendste Spieler rausgesucht. Das ist meistens ein Offensivspieler. Und wenn du Goalquoten von diesen zwei anschaust, die einfach irgendwie jeder Saison irgendwie um die 40 Goal geschossen haben oder sogar drüber, dann ist irgendwie logisch, dass der Fokus bei denen liegt. Das ist ja dann, also weißt du, bei diesen Klassikos hat es ja dann durchaus gegeben, dass dann auch nur die zwei Spieler überhaupt Goal geschossen haben. Also, so ganz von der Hand weise ist ja das dann logischerweise nicht. Ich finde es ist einfach eine Sache in der Position von diesen Spielern. Und ich glaube eben, dass das Unverstandene oder dass er als Querpass-Toni verschrien ist und bla bla bla, das ist nur in Deutschland. Das hat sehr viel mit dem Deutschen und dem Verhältnis der deutschen Nationalmannschaft zu tun. Der Toni Kroos war dabei gewesen 2018, als sie es verkackt haben in Moskau. 2021 war er auch dabei gewesen an der EM, wo sie auch enttäuscht haben. Und ab dort an ist er wie einfach ein rotes Tuch gewesen. Und er selber hat dann irgendwie gefunden, ja komm, wisst ihr was, ich komme gar nicht mehr zu euch. Und ist dann nachher auch nicht mehr dabei gewesen. Und das ist halt das Bild, das sie haben. Das siehst du ja bei uns in der Schweiz, siehst du das sehr, sehr gut auch. Anderes Beispiel, Gregor Kobel. Gregor Kobel sagt immer noch sehr viel, was die Nationalmannschaft von der Schweiz betreut. Nein, es ist schon gut, dass Jan Sommer im Goal ist. Der Kobel hat in der Schweiz noch nie Leistung gezeigt. Oder für die Schweizer Nazi noch nie Leistung gezeigt. Und das stimmt wahrscheinlich sogar auch. Aber dort bist auch, du schaust in der Schweiz den Spieler anders an, als wenn du in Deutschland anschaust. In Deutschland würden sagen alle, hey, der Kobel müsste doch die Nummer 1 sein. Und ich finde, man kann die Argumentation fahren und sagen, okay, der Nazi, ich meine, der Sommer hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, ist klar in Nummer 1, wenn man sich kann man schon das Goal stellen. Aber das ist genau die gleiche Ansatz. Also das ist genau das Gleiche. Man schaut halt mit den Nationenbrillen drauf und man schaut jetzt nicht rein objektiv, wer ist jetzt tatsächlich in welchem. Ist jetzt der Kobel im 1-1 besser oder ist der Sommer, ist er mit dem Fuß besser, ist dieser. Man schaut nicht auf objektive Sachen, sondern es ist viel Subjektivität dabei und es hat viel auch mit Ausstrahlung zu tun, mit Kommunikation und.
Wobei die Deutschen ja einen eigenen Goalie-Case haben, oder? Mit dem Ter Stegen, der ja eigentlich, wenn man rein nach Leistung würde aufstellen, genau. Auch eher müsste den Vorzug vor Manuel Neuer.
Genau, aber das ist genau die gleiche Situation. Das ist genau das Gleiche. Der Neuer wird dort nie eine Frage gestellt. Die erzählen die ganze Zeit, wo der Sommer im Goal war, ja, mit dem Neuer wäre das nicht passiert. Dass der Neuer nachher auch in der Bundesliga jedes zweite, vielleicht in der dritten Spieltag gar nicht mal so gut aussieht bei den Gegengol. Das haben sie jetzt auch wieder mal souverän ausgeblendet.
Ja, wobei für das Halbfinale hat er schon Shit kassiert, gegen Real. Aber,
ja, aber ich meine, also, sie sind schon auch vieles verklären.
Übrigens, am Montag haben sie das Testspiel gegen die Ukraine. Hat er, oder ist es am Dienstag? Montag. Und dort hat er auch wieder ist recht weit draußen gewesen, hat dann fast noch das Gegengol verschuldet gehabt in der. Weil er irgendwie auf höhere Mittellinie hat er einen lockeren Chip-Pass probiert zu spielen und spielt dann halt wirklich gerade so am Gegner in die Füße. Also, aber
es ist ein anderes Thema. Also, mir geht es ja gar nicht darum, da den neuen Ter Stegen oder Sommer-Kobel-Thematik aufzuziehen. Aber du schaust auf Spieler anders, wenn es deine Nationalität
ja,
haben, wenn
klar.
Sie für dein Nationalteam
aber
spielen.
Weißt,
und ich glaube, beim Kroos war sehr viel das und es ist nicht die Leistungen von Real, die kritisiert worden sind.
Ja, aber gell, ich meine, ein Kroos war auch überragend gewesen bei einem WM-Titel. Also weißt, es hat ja ein paar gute Turniere vorher gehabt von Toni Kroos. Er hat immer seine Befürworter gehabt.
Aber dort war er so ein bisschen im Schatten vom Schwein.
Ja.
Gewesen.
Ja,
in der öffentlichen
Wahrnehmung.
Klar. In der öffentlichen Wahrnehmung war er dort im Schatten gewesen und ist das so, wie so ein bisschen, ja, der ist zwar dabei gewesen, aber ja.
Ich weiss, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Es ist sicher eine gute Begründung, warum er lang vielleicht auch nicht die Anerkennung bekommen hat, die er vielleicht verdient hat. Ich glaube, er hat ja jetzt im Verlauf von den letzten 1-2 Jahren jetzt auch nicht noch mal mehr oder noch mal viel besser gespielt als vorher. Er hat einfach schon immer, das ist einfach für mich Toni Kroos, das ist einfach einer, der einfach immer konstant seine Leistung gebracht hat, immer eine brutal hohe Passquote, sehr nervenstark in entscheidenden Spielen, schlägt er Pass wie kein anderer. Und das hätte natürlich bei Real auch immer noch ein Stückchen mehr können zeigen wie die Nationalmannschaft oder das grosse Stückchen mehr können zeigen wie die Nationalmannschaft. Aber für mich, sofern ich das wahrgenommen habe, hätte er das eigentlich fast durchs Band in seiner Zeit bei Real Madrid gezeigt. Und darum bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass jetzt alle so ein bisschen auf den Hype-Train rumgumpen, aber das sind auch normale Medienphänomene am Schluss.
Ja, und ich glaube, es ist auch häufig so, dass wenn einer so am Ende der Karriere ist und dass man dann das vielleicht auch zum Teil dann auch wieder Sachen erklärt, die man vielleicht früher ein bisschen anders gesehen hat. Oder es sind ja zum Teil wahrscheinlich sogar die gleichen Journalisten, die jetzt quasi ein Ode schreiben auf den Toni Kroos, den ihn vor ein paar Jahren vielleicht sogar als Querpass-Toni beschrieben haben. Also,
ist nicht nach dem Champions-League-Finale sogar, weißt du noch, der Dings... der ZDF, was ist denn die Frage? Der On-Field-Reporter, vor zwei Jahren so zur Strecke gemacht hat, wegen seinen Scheissfragen. Und jetzt sind es aber gefühlt die besten Kumpels gewesen nach dem Match.
Ah, wirklich?
Es hat auch mal recht herzlich ausgesehen. So, ich glaube, sie mögen sich wieder.
Ja, okay.
Nein, ein Wort zum Spiel im Finale selber. Ist es erwartet gewesen, so, oder?
Es ist schlussendlich genau so gekommen, wie man es erwartet hat. Oder erwartet hat irgendwo durch. Also nein, ich muss sagen, Dortmund hat mich schon überrascht, in dem, dass sie wirklich gut gewesen sind, gerade die erste Hälfte. Und schon ab Beginn der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, jetzt kommt Real. Ja. Und das hast du dann gemerkt. Sie haben dann immer wieder Aktionen gehabt. Und irgendwann, ja, fällt das Goal und dann war wie auch klar, ja gut, jetzt ist es durch. Oder? Und ich meine, Dortmund hat Chancen gehabt, die sie nicht nutzen. Und ja, aber ich glaube im Endeffekt, also logisch nervt es Dortmunder und sie hat irgendwie das Gefühl, ja, man hätte etwas rausholen können. Aber ganz ehrlich, irgendwo habe ich das Gefühl, das ist einfach auch eine Qualitätsfrage. Dass du über die Goal in dieser Situation nicht machst und sie die anderen Real immer macht, die machen es ja immer, wenn sie müssen. Also ich sage, Real hat wahrscheinlich sogar eine 2-0 Pause, hätten sie je nachdem nochmal aufgeholt, weil sie es einfach können. Das ist einfach Real. Die hätten das auch nochmal können reinbringen.
Ja, man muss halt auch sehen, wer die Chancen gibt bei Dortmund. Gell? Also ich meine,
ja,
spricht für sich, dass der Adeyemi Champions League Final 1 also allein auf den Goalie kann laufen und er macht sie halt nicht. In dem Entscheidment ist für mich recht.
Aber eben, da bin ich eben die Qualitätsfrage. Wer ist der beste Fußballer? Der Vinicius Junior oder der Adeyemi?
Ja,
aber das ist relativ klar beantwortet, auch wenn Gefühl, der Vinicius nicht so beliebt ist.
Ich habe das Gefühl, der Adeyemi verhebt nicht für Dortmund. Irgendwie bei dem, also oder momentan einfach nicht. Ich glaube, der hat einfach mental irgendwie ist es, also spricht für mich recht für seine Entwicklung innerhalb von dieser Saison, die ja recht durchzogen war. Mega schade eigentlich. Er hat ja bei Salzburg mal gezeigt, dass er riesen Potenzial hat. Und dass es dann halt nicht langt, ja, ist eine Qualitätsfrage. Gehe ich absolut mit dir mit.
Ja. Jetzt haben wir haben noch unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, oder? Wegen Fragen?
Wenn wir noch ja, die ich habe gedacht, weil das ist ja jetzt eigentlich so die Folge genau dazwischen. Weil ab nächster Woche sind wir ja voll im EM-Fieber. Mhm. Und heute ist noch so ein bisschen Saisonabschluss, Schrägstrich, vielleicht schon leichter Vorausblick und Ausblick auf die Europameisterschaft. Und darum würde ich sagen, tun wir noch schnell ein paar Fragen beantworten.
Absolut.
Ich hoffe, wir können nicht allzu...
Unser Problem ist halt schon, wenn wir jetzt da so ein Thema auftun, dann können wir dann nämlich schon ein bisschen
schwierig. Wir sind halt schon nicht so die Schnellsten, was das anbelangt. Aber wir müssen vielleicht schauen, dass wir die Fragen ein bisschen effizienter beantworten.
Mhm.
Komm, wir steigen gerade mit der Oberski. Wie weit kommt die Schweiz an der EM? Fragt Sandro.
Ja, ich sage Achtelfinale.
Uli Forte gestern gesagt, Halbfinale.
Ja, nein, also ich sage, ich bin lange sogar noch ein pessimistischer gewesen und gesagt, hey, Gruppenphase ist mir los. Aber man muss ja sagen, der Modus ist auch so, dass man meistens, ja, dass halt einfach viele ins Achtelfinale kommen. Und ja, aber ich glaube, sobald es dann gegen einen guten Gegner geht im Achtelfinale.
Weil in der Gruppe haben sie keine guten Gegner.
Nein, das geht mir nicht. Aber in der Gruppe musst du nicht alle hinter dir lassen. In der Gruppe längt es je nachdem sogar als Gruppe Dritte. Also das meine ich. Aber wenn du im Achtelfinale ist, ein K.O.-Spiel und wenn du dann ein guter Gegner ist. Aber weißt, 2021, ich hätte ja auch nie gedacht, dass die Frankreich rausrühren. Wer hat das schon gedacht? Frankreich ist seit dort amtierender Weltmeister gewesen, jetzt sind sie wieder amtierender WM-Finalist. Und sie haben damals Frankreich geschlagen. Sie sind die Einzigen, die man ein grosses Turnier als ausser die Argentinien dann, aber das ist ja dann auch gut, bei uns ist es auch ein bisschen abgegangen. Von dort her, es war ja recht eng. Aber es ist, ausser die Argentinien die einzige Mannschaft, die Frankreich an einem grossen Turnier geschlagen hat in den letzten Jahren. Das hat man dort nicht erwartet. Aber ich sehe es momentan nicht mit dem Trainer, mit dieser Kombination von Lanz. Und ich habe das Gefühl, gewisse Positionen sind super besetzt, aber wir können halt leider nicht mit zwei Goalies spielen. Und wir können jetzt auch nicht nur mit zentralen Mittelfeldspielern auflaufen und im Sturm haben wir irgendwie gefühlt niemanden.
Das ist die Hauptbaustelle.
Ja, und ich finde auch auf den Flügel sind wir jetzt nicht so mega krass besetzt. Ich finde einfach die ganz offensive Reihe, dort haben wir einfach zu wenig Qualität, glaube ich. Und schlussendlich braucht es das dann halt eben doch auch. Und ich meine, ein Cerdan zum Beispiel, der sonst in jedem Turnier seit 2000 und Eis, nein.
Ah, seitdem spielt er schon?
Seit 2010 ist das aber. Seit 2010 war er jedes Turnier da. um jeweils den Unterschied zu machen, wenn es darauf ankommt. Ich meine, dort Honduras 14, glaube ich, so eine 3-Goal schießt. Solche Spiele, die hast du eigentlich auch nur gewonnen, wenn du Jaren hast. Und er ist nicht mehr auf diesem Niveau. Und ich sehe aber auch nicht, wer jetzt genau in das Niveau reinkommt. Ich sehe einen Vargas nicht, der jetzt irgendwie dort plötzlich den Däsen zieht. Ich sehe einen Okafor nicht. Ich sehe dummerweise so fast noch am ehesten Steffen. Und das sagt einiges, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen pessimistisch. Namduni vielleicht, aber so ganz überzeugt, ich weiss es auch nicht. Und nachher liest man wieder in der Zeitung, also der Dua ist jetzt angeblich eventuell mögliche Hoffnungsträger in der Offensive als Embolo-Ersatz. Und dann bist du schon mit, also nicht gegen Dua, aber ja.
Ich glaube, der Fall Embolo oder die Verletzung vom Embolo wird wirklich dafür sorgen, dass die Schweiz an dieser EM limitiert ist. Also eben, man ist angewiesen auf einen Kreativspieler, Xherdan Shaqiri, absolut. Also, ich meine, gerade in diesen, du weißt, wie EM-Spiele sind. Es gibt immer gefühlt jedem Turnier, von Turnier zu Turnier gibt es weniger Goal. Mhm. Oder einfach mega viele Spiele, die dann kaum Goal fallen. Und ich glaube, gegen Ungarn und Schottland, das werden auch knappe Kisten. Und ich meine, dann brauchst du Spieler wie ein Embolo oder eben ein Shaqiri in einer absoluten Topform, damit dann vielleicht das eine Goal schiessest und dann die drei Punkte holst. Und ja, ich glaube auch, dass gerade Spieler wie ein Amdouni, Vargas, die lassen einfach zu viel liegen. Oder auch ein Okafor, das hat sicher mit Erfahrung zu tun.
Der eine oder andere hat... Ndoye finde ich zum Beispiel ein super Spieler, aber ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen... Also, vielleicht
ja, ich meine, der Einzige, der ja regelmäßig, also gut, der Vargas spielt regelmäßig okay, aber ist ja jetzt auch nicht der absolute Goalgetter von Augsburg.
Ndoye spielt schon regelmäßig, oder?
Ndoye spielt auch regelmäßig. Amdouni hat 5 Buden geschossen, gab es in der Premier League beim Absteiger Burnley.
Aber Ndoye hat jetzt übrigens gerade geschaut. Er hat 32 Serie A-Spiele, 1 Goal und 2 Vorlagen.
Ja, also das. Okafor Bänkler bei Milan. Also, das ist halt schon. Das ist halt schon alles sehr überschaubar und darum steht und fällt halt viel zu fest mit dem Xherdan Shaqiri, wo halt die MLS hat sich verbessert, aber also A, der Spielrhythmus, den er hat, B, ist dann halt gleich nochmal ein anderer Fußball wie bei uns in Europa und darum ich würde es mir wünschen. Die
Statistiken sind übrigens auch nicht so gut. Also, das kommt dann noch dazu. In der MLS ist er dann nicht der Spieler, der alle Goal schießt und alles entscheidet. Also,
ich würde es mir wünschen, dass ein Shaqiri noch mal richtig, richtig einen durchgibt. Und ich glaube, dann kann die Schweiz auch weit kommen. Aber damit rechnen kann man nicht. Und darum habe ich auch das Gefühl, Achtelfinale out für die Schweiz.
Okay. Gut. Wir haben uns ja eigentlich Kurzfassen pro Frage. Das haben wir jetzt in diesem Fall schon mal gründlich nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es als nächstes, wenn wir einfach weitergehen oder wenn wir da irgendwie so ein bisschen welche Richtung...
Du kannst schon aussuchen, welche du beantwortest. Ich habe jetzt die ausgesucht, jetzt kannst du eine aussuchen.
Komm, machen wir etwas Persönliches. Wie war euer Weg zum Fußballjournalist?
Oh, grobe Cut.
Hättest du anfangen?
Wie war euer Weg zum Fußballjournalist? Ja... Keine Ahnung, ich bin vor ein paar Jahren noch in einem Sportgeschäft gestanden und habe ein bisschen Sportartikel verkauft und dachte, komm, dann müssen wir mal noch etwas anderes machen. Und dann habe ich das gemacht. Nein, ich glaube, wenn ich einen Tipp möchte geben, wie man drin kommt. Jetzt grad, ich bin wirklich so ein klassischer Quereinsteiger gewesen, dann es geht eigentlich über Praktikas. Also, ich habe vor 10 Jahren schon meine ersten Praktikums gemacht und hast dann ein bisschen aus den Augen verloren, bin dann aber wieder durch das Praktikum reingekommen. Und ich glaube, wenn man grosse Leidenschaft für den Sport mitbringt, in meinem Fall ist es jetzt eine sehr, sehr ausprägte Leidenschaft für den Fußball und ein bisschen schreiben kann oder keine Ahnung, ein bisschen reden kann, dann passt man vielleicht zum Radio oder zum Fernsehen, oder? Dann glaube ich, kreative Bewerbung abschicken und dann, falls du mal eine Absage bekommst, irgendwie dranbleiben und dann kommt man dann irgendwann schon mal in so ein Praktikum rüber. Die sind ja meistens auch nicht so überragend zahlt. Und bei mir war es genau so gewesen. Also ich bin einfach immer ein bisschen dran geblieben, habe immer probiert, den Draht zum Journalismus nicht zu verlieren, zwischen den Praktikumsinnen, wo ich dann vielleicht auch mal andere Sachen noch gemacht habe. Und irgendwann hat es dann einen Klick gemacht und sie haben mich genommen.
Sehr schön. Ich habe da ein bisschen den klassischen Weg gemacht, wahrscheinlich. Weniger Quereinsteigerweg. Ich habe aber auch, ich habe damals schon während meiner Lehre, ich habe eine Lehre mit BM gemacht, und habe dann während der Lehre angefangen für ein Fußball-Online-Magazin, das es inzwischen leider nicht mehr gibt, aber es war sensationell gewesen natürlich. Kurzpass.ch.
Ah,
für die habe ich meine ersten Workshop und es hat im Fall noch den einen oder anderen ja, dabei gehabt, wo wir, also auch Fotografen zum Beispiel, der eine oder andere aktuelle Fresh-Focus-Fotograf, der jetzt seine ersten Bilder am Match geknipst hat und so. Das waren so viele Studenten gewesen und einfach Leute, die im Fußballjournalismus irgendwie Fuß fassen wollten, aber also unentgeltlich. Und also das Beste war, dass zum Teil ein Zugbillett zahlt bekommen hast, zweite Klasse für einen Match, aber für den Text oder so hast du natürlich dann nichts bekommen. Aber ich konnte dort quasi meine ersten Erfahrungen machen, was mega geil war. Du bist irgendwie, keine Ahnung, du bist im Joggeli, wenn irgendwie Europa League Halbfinale ist, voll easy. Genau, und dort hast du dann halt am Anfang auch den einen oder anderen Vertipper drin gehabt und wahrscheinlich auch noch einen oder anderen Text, wo es wirklich gar nichts ist. Aber es war nicht so schlimm. Und nachher habe ich dann einfach mich bei der Zeitung beworben. Die hat mir ein Praktikum gegeben, aber nicht im Sport, sondern einfach sonst. Stadt Region hat mir nachher eine Anstellung gegeben, ich habe Matz gemacht dazu, also die Journalistenschule. Und nachher habe ich dann irgendwann wieder gesagt, hey, so, ich würde eigentlich immer noch gerne in Sport. Und dann bin ich dann irgendwann in Sport. Und dann, ja, ist das eigentlich der Weg. Ich glaube, einigermaßen ein klassischer Weg in dem Sinn, dass ich eben Journalistenschule gemacht habe und all das. Aber im Endeffekt ist es wirklich einfach, geh einfach deiner Leidenschaft nach. Ich habe immer gesagt, ich werde Sportjournalist. Also ich habe das wirklich immer gesagt. Und darum habe ich auch von Anfang an einfach immer diesen Weg eingeschlagen, sobald es irgendwie möglich war. Und habe dann eben auch einfach mal gesucht, okay, gibt es da irgendeine Chance, um schon irgendwo etwas zu schreiben, irgendwo Erfahrungen zu sammeln. Und, so. Und ich glaube, es muss mega viel auch über das gehen, habe ich das Gefühl. Ich meine, es gibt mega viele, die irgendwo angefangen haben bei irgendeinem Lokalblättchen, wo sie über einen Drittligamatch geschrieben haben oder so. Und dann irgendwie so den Weg reinmachen. Und am Anfang ist es wahrscheinlich nicht mega lukrativ, aber ich glaube, wenn du Geld machst, bist du im Journalismus eh ein bisschen falsch. Und das sieht man ja mit der Paradedisziplin auch mit dem Podcast, hier, wo wir jede Woche da hinterstehen. Und das heisst ja, also wegen dem Geld machst du es nicht, aber das ist glaub, grundsätzlich so, wenn du Leidenschaft hast und wenn du Glück hast, das brauchst du durchaus auch ein bisschen und vielleicht noch ein bisschen Talent, dann ja, dann kommt das schon gut. Ich meine, ja.
Und ich glaube, der Ansatz, wieso, also man kann nicht Anfangs 20 angehen und sagen, ich will jetzt Fußballjournalist werden. Also das klappt, muss in den nächsten 2-3 Jahren klappen, das geht nicht. Weil für das gibt es einfach zu wenig so Stellen. Eben wie du angetönt hast, viele fangen mal irgendwie bei einem Lokalblättchen an. Ist ja bei mir auch der Fall. Ich war jetzt erst regional für die Regionalzeitung unterwegs gewesen. Und dann machst du halt deine ersten journalistischen Erfahrungen, indem du, keine Ahnung, über den Glassestand, der nebenan auftut oder so, schreibst halt so Berichte
genau,
auch.
Genau.
Da gilt es natürlich auch, einfach hartnäckig und mit viel Biss seinen Traum zu verfolgen. Und dann irgendwie kommt man früher oder später, wenn man bei einem grösseren Unternehmen ist, sicher mal in die oder eine Möglichkeit, über, um sich auch mal im Sport können zu beweisen. Und auch dann, dass du dann gerade über Fußball schreiben kannst, wo ja eh alle wollen schreiben gefühlt, ist ja dann auch vielleicht am Anfang gar noch nicht so das Thema, oder? Vielleicht schreibst du dann am Anfang auch über irgendwelche Randsportarten oder so. Und das eine führt zum anderen.
Absolut.
Was sicher auch noch hilft, was bei mir jetzt noch der Fall ist, wenn man sich einfach probiert, das Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, das ist als Journalist brutal wichtig. Vor allem im Sportjournalismus. Das kann man ja heutzutage auch über Social Media Plattformen zum Beispiel. Dass man Beziehungen knüpft mit Trainern, mit Spielervermittlern, mit Präsidenten, also Geschichten. Das ist eigentlich, zum Beispiel in meinem Berufsalltag, ist das das Wichtigste.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ohne das kannst du keine Geschichten schreiben, oder?
Ja, das ist definitiv so. Und ich glaube, eben, das mit der Hartnäckigkeit, das finde ich schon recht wichtig. Also wenn es irgendjemanden gibt, der zulässt und sagt, hey, ich will in diesem Bereich erstens hartnäckig sein und zum anderen aber auch wissen, hey, die Leute warten im Fall nicht auf dich. Hm. Also es kommt nicht einfach plötzlich jemand und sagt, wow, du hast aber eine geile Radiostimme, willst du zum Radio kommen? Nein, so läuft es wirklich nicht, sondern du musst halt selber aktiv werden, musst halt eben, wie du gesagt hast, eben ein Praktikum machen, musst dort irgendwie probieren, musst selber versuchen, irgendwie reinzukommen und durch das dann auch können, langsam Fuß zu fassen. Und es ist ja dann auch nicht so, dass wenn du mal irgendeine Anstellung in einer Redaktion hast, dass es dann gerade heisst, ah, schau mal, da der rote Teppich und jetzt kannst du das Geilste machen. Wo, nein, sondern eben, dann machst du vielleicht mal eine Geschichte, die du jetzt nicht nur spannend findest, wo du aber dann einfach gut musst machen und dann kommst du langsam immer mehr rein.
Also ich habe fast 10 Jahre gehabt, bis ich dann wirklich eine Festanstellung als Sportjournalist bekommen habe.
Krass.
Ja. Nein, da ich habe sie 10 Jahre lang konsequent natürlich in dem verfolgt. Ich habe dann immer mal noch links und rechts ja. Irgendwie ein bisschen gechöppelt und so. Aber schon auch immer im Hinterkopf so, hey, ich möchte gerne dorthin. Und genau, eben, einfach so viel zum Thema Hartnäckigkeit. Mhm, bis,
genau.
Was mir sicher geholfen hat, ist einfach, dass... es gibt auch andere Publikationswege. Man muss ja nicht immer bei einem grossen Medienhaus angestellt sein. Wenn man etwas zu erzählen hat, kann man Social Media nutzen. Man kann bei Magazinen arbeiten, so auf Freelance-Basis. Man kann Podcasts machen. Man muss auch schauen, dass der gelost wird. Und ich habe das immer gemacht. Und das hilft einem dann eben auch. Immer dran zu bleiben.
Ja, und bei dieser Hartnäckigkeit, eben, also ich finde es einfach wichtig, dass man wie so, wenn man startet, dann machst du halt mal irgendeinen Text für irgendein Magazin oder keine Ahnung was, und dann muss es aber nicht darum gehen, dass du sagst, oh, jetzt muss ich aber einen Tausiger haben für den Text, sondern dann machst du es vielleicht auch, also nicht, dass du dich unter dem Wert selbst verkaufen, das wollte ich nicht sagen, aber vielleicht machst du gewisse Sachen auch nur darum, dass du einfach kannst Erfahrungen sammeln kannst. Mhm. Also habe ich zum Teil dann auch gemacht, Sachen, wo du dann sagst, ja, die machst du jetzt einfach, weil es dir... Also ich meine, unser Podcast ist ja auch ein bisschen so, wenn wir ehrlich sind, oder? Machen wir einfach, wenn wir Bock drauf haben, aber auch, weil es Erfahrungen sind, die kannst du sammeln, oder? Mm-hmm.
Ja, und wenn wir wissen, das hören das paar draussen.
Zum Glück. Das ist ja super dumm. Das ist ja super peinlich, wenn ich so da hinten würde stehen, da eine Stunde. Ja gut, dann würden wir wenigstens mal zusammen miteinander reden, das ist ja nicht schlecht. Ja,
gell, machen wir so nie.
Gut, komm, gehen wir weiter.
Also, gehen wir weiter. Jetzt bin ich der Nächste. Oh! Gute Frage. Sieht das Brückenfeld nochmal die oberste Liga oder kommt zuerst das Stadion im Dorfeld? Ja, da wären wir wieder bei der guten Aargauer Fußballthematik. Grüß gehen aus gut seine Luzerner Kollegen und Kolleginnen, die das immer so gerne hören. Also ich vermute, das Dorfeld kommt ja etwa, ja, ich sage jetzt mal kurz so 2029, 2030. Sage ich jetzt einfach mal. Dann sollte das Dorfeld da sein. Das heisst, wir haben. Ja. Es gibt noch ein bisschen Zeit, um im Brückenfeld einen Aufstieg zu feiern. Und ich bin ein Mensch aus Aargauer Fußballsicht. Ich sehe das Glas immer halb voll. Und darum beantworte ich jetzt die Frage mit Ja. Weil ich halte Brunello Jacopetta für einen sehr, sehr kompetenten Trainer. Und. Ich bin ehrlich gesagt auch, ja, irgendwie denke ich, kann man Zarau froh sein, dass man ihn jetzt geholt hat, weil gerade so in Anbetracht, dass in St. Gallen jetzt ein Posten frei geworden ist. Ich habe eben auch schon gehört, dass Jacopetto eben dort scheint auch auf gewisse Interessen gestossen ist und dass jetzt der FC Aarau da vorher können zuschnappen konnte, ist vielleicht ganz, ganz wichtig und wertvoll gewesen. Ich glaube, sie werden es schaffen bei ihm.
Ja, das ist wieder mal purer Optimismus. Ich sage aber auch, dass das Brückenfeld irgendwann wieder in die Super League zurückkommt. Aber ich glaube einfach darum, weil es Zara wahrscheinlich noch ewig geht, bis ein neues Stadion steht.
Ja, und im Brückenfeld einen Aufstieg führen, das habe ich schon mal miterlebt. Das ist schon etwas Grossartiges. Da ist dann wirklich jeder auf dem Feld. Da gibt es ja keinen Ordner, wo dich irgendwie probiert aufzuhalten oder so. Ja, soviel zu dieser Frage.
Also da wären wir wieder im Cup-Final, wo glaube ich auch ein bisschen vom Feld gefeiert worden ist, was ich mitbekommen habe.
Ja, das ist ja okay. Es hat ja übrigens wenn, so, das finde ich okay vom Platzsturm her. Übrigens, weißt du, die Szene gesehen?
Ja, der Penalty.
Steffen sind Penalty, wo die Lugano-Fans eigentlich schon parat sind an der Seitenlinie.
Und nachher abdrehen.
Mit der Fahne ist schon am Losrennen. Und dann sieht er, dass der Penalty verschießt. Und dann macht er einfach so einen Bogen und dreht sich wieder um und geht dahin der Seitenlinie. Grossartige Szene. Könnt ihr sonst nachschauen? Ich kann es posten auf
Es gibt ja so legendäre alte Aufnahmen von Penalty-Schüssen, wo die Fans neben Schütz quasi stehen. Also die stehen auf der ganzen Seite.
So ein wie bei der Tour de France, wenn sie links und rechts so nahe am Streckenrand
stehen. Voll, genau so. Cool, geil.
Krass.
Also man hat das schon früher gemacht. Für all die, die sagen, früher war das nicht so.
Ja.
Du bist dran, ich bin dran. Hey, da komme ich nicht einmal raus bei den einen. Ja, ich nehme die Frage, die sogar doppelt kommt, und zwar der Lieblingsmoment von der Saison. Hast du einen Lieblingsmoment?
Ja, von welcher ist jetzt die Frage?
Der letzte.
Das ja.
Der, der jetzt gerade fertig war.
Ja, auf welcher Liga?
Ich denke einfach so.
Übergreifend.
Ich denke schon. Also.
Ja,
euch im Moment von der Saison, Downer von der Saison, national und international, ist jetzt der eine von beiden noch ein bisschen definiert.
Ja, komm, wir machen übergreifend. So ein Moment, wo für die letzte Saison.
Ich bin so schwierig, ey. Ich hasse so Superlative. Ich irgendwie.
Ja, ich muss sagen, ein bisschen zurückspulen, was die letzten paar. Ich meine, natürlich ist es ein Highlight, zum Beispiel, dass ich, meine, ich bin seit so vielen Jahren Bundesliga schaut und jedes Jahr wieder hofft, dass es Bayern mal nicht macht. Ich mag mich erinnern, wir hatten das Wochenende mit den Jungs in Karlsruhe, wo wir dann auch noch die zweite Bundesliga sind geschaut. Und am Abend vorher sind wir alle zusammen auch in der Bar gehockt und haben, das ist, glaube ich, das erste Direktduell zwischen Bayern und Leverkusen gewesen. Und es war 2-2 am Schluss gewesen. Und dort hast du gemerkt, oh shit, Bayern muss sich echt warm anziehen in dieser Saison. Ich glaube, Leverkusen war dort auch schon mit einem Punkt vorne gewesen in der Tabelle, ersten. Aber dort hat noch niemand natürlich daran geglaubt, dass Leverkusen jetzt ernsthaft die Bundesliga dann gewinnt. Bayern hat ja bis am Anfang auch brutal souverän gespielt. Und dort hast du einfach gemerkt, oh shit, das könnte eine ziemlich spannende Bundesliga-Saison werden. Und das für mich selber am Schluss, ja, dass es dann mit Leverkusen geklappt hat, das ist schon irgendwie befriedigend einfach gewesen. Weil ich jedes Jahr wieder gefunden habe, jetzt diese Saison wird es endlich wieder mal spannend oben raus in der Bundesliga. Und darum glaube ich, ich würde jetzt sagen, so das Top-Highlight, aber sicher eines von meinen persönlichen Highlights diese Saison.
Ja, ich hätte dort, wenn ich dort noch ein spezifischer hätte wollen, wäre es das Goal von Stanisic beim 3-0-Sieg von Leverkusen gegen Bayern.
Ja, ja.
Das war einfach so das Maximale gewesen. Also das ganze Spiel, dass Leverkusen dann einfach gerade 3-0 gewinnt, also diskussionslos, dass das Stanisic ausgerechnet er, der von Bayern an Leverkusen ausgelehnt worden ist, schießt das erste Goal. Ich glaube, das war wirklich so ein bisschen der Moment gewesen, wo du erstens checkt hast, okay, Leverkusen packt das, und zweitens hast du auch, also jetzt nicht Bayern-Fan, vielleicht auch ein bisschen Schadenfreude gehabt. So, ein bisschen.
Ich habe noch ein weiteres Highlight, das ich gefunden habe. Ja, ich als alter Fußballromantiker sehr, sehr ein gutes Gefühl gewesen. Zwar, wo der FC Baden in die Challenge League aufgestiegen ist, ist er am Anfang recht unter den Trainer gekommen. Er hat einen Punkt in den ersten 5 Runden geholt. Und ja, da hat man auch so ein bisschen gemerkt, mit dem Kader, der mehrheitlich noch aus Spielern, die man schon in der ersten Liga hatte, besteht, und viele sind arbeitstätig im Fußball, das wird wahrscheinlich sehr eng. Und dann haben sie ein Auswärtsspiel im Turbio gehabt. Und haben dann auch so ein bisschen taktisch und so etwas umgestellt, sind nicht ganz so hoch gestanden und holen nachher tatsächlich ein 1-1 im fucking Turbio gegen eine Mannschaft, die mehr als 10-fache Budget hat, eben in diesem übergrossen Stadion. Und ja, ich habe das sehr, sehr einen speziellen Moment gefunden, weil es einfach so der Kontrast und das ist mehr wie nur David gegen Goliath gewesen dort. Und wirklich ein sehr gutes Spiel dort gezeigt. Und, ja. Einfach ein Moment, wo, ein kleiner Moment, auch wenn sie am Schluss abgeschieden sind, aber wo man einfach gemerkt hat, so, ja, Geld ist nicht immer auch gleich sportlicher Erfolg. Aber natürlich eben dann hinten aus schon, weil sie auch aufgestiegen und Baden ist abgestiegen, aber zumindest in dem kleinen Moment hat der David und Goliath gezeigt.
Ja, der David ist der Kleine. Also das musst du natürlich meinen, schon David und Goliath nimmst, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen das. Ich war jetzt mega am Hirn, was so das in der Schweiz wäre. Also jetzt Super League-mässig. Weil irgendwie die ganze Saison am Schluss ist sie ausgefadet und irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Und ich bin im Fall, glaube ich, komischerweise bei einem Zürcher Derby. Und beim Basque Jürb.
Oh.
Ist schon auch so ein Moment, wo ich denke, das ist ja geil. Basque Jürb, wo, was ist das, Ende Januar war das, wo es 2-1 schießt. Ich glaube, in der Nachspielzeit vergeht sie und dann seinen Jubellauf ansetzt und so. Und irgendwie hat das noch einen schönen Moment gefunden.
Mhm.
Schon als Highlight.
Ja,
irgendwie.
Gang mit, finde ich ja geil.
Sonst bin ich irgendwie, ja. Also, wir haben ein paar Sachen gesehen, die cool sind, aber. Ja. Nein, ich bin wirklich beim Schürp.
Mhm.
Auch noch so ein bisschen persönliche Sympathie und so. Ich finde das ein guter Typ.
Hey, ich glaube, sein Vertrag hat sich automatisch verlängert, oder? Der ist noch mal eine Saison bei GC.
Ich glaube es, ja. Ich glaube, im Abstieg wäre es vielleicht anders gewesen. Ja. Aber es ist irgendwie komisch, dass ich jetzt so mit einem GC-Highlight komme. Aber ja, why not? Haben wir das. Über das einschauen.
Barrage war schon auch noch krass gewesen, zwischen Thun und GC. Jetzt nicht, weil es den GC am Schluss gemacht hat, aber einfach so von der Dramaturgie her. Und wie gut sich auch der FC Thun geschlagen hat.
Wir haben eine Anschlussfrage. Tun wir jetzt einfach gerade ein, tun wir jetzt gerade, als hätten wir die Überleitung so geplant, weil jemand fragt, gehört Thun in die Nazi A? Ich bin der Meinung, ja. Für mich gehört der FC Thun in die oberste Liga, wenn du 12 Teams hast. Thun mit der Stockhorn Arena, mit dieser Art, wie Thun seit vielen, vielen Jahren arbeitet. Und ich finde jetzt auch in dieser Saison eine sehr gute Entwicklung genommen. Ich finde, sie haben eine super Saison gespielt. In jeder anderen Saison wäre jetzt direkt aufgestiegen mit dieser Punktzahl. Keine Diskussion. Und ja, ich finde schon, Thun gehört von mir auf. Und ich persönlich, wenn ich jetzt auf die kommende Challenge League Saison schaue, dann wünsche ich am FC Thun den Aufstieg.
Spannend ist ja, dass der Anders Gerber ja gesagt hat, dass sie diese Saison eigentlich gar nicht das nominell beste Kader hatten, sondern vor einem Jahr sie das Gefühl besser aufgestellt gewesen. Es zeigt eben auch wieder so, ja, es muss halt einfach auch sehr viel zusammenpassen, dass du dann mal so einen Aufstieg anbringst. Weil diese Saison haben sie wirklich eine gute Teamchemie gehabt. Und ja, sind ja auch wirklich gegen GC zweimal. Also ja, mindestens ebenbürtig, wenn nicht noch ein Spürchen besser gewesen. Und ja, darum, aber ja, ich weiß auch nicht, eben jetzt gerade im Zuge von dieser Saison, wenn du anschaust, oben in der Super League hast du Teams wie Stade Lausanne, Uschi, Iverdo.
Hast du jetzt natürlich nicht mehr die einen, aber ja.
Ja, genau, aber ich glaube, der Schweizer Fußball entwickelt sich halt einfach immer wie mehr einfach, ja, in eine Richtung, wo die Argumentation, ja, viele Fans, gut regional verankert, geiles Stadion, gute Infrastruktur, so. Das sind alles Argumente, wo du sagst, ja, okay, eigentlich, wenn du all das hast, dann müsstest du lange für die erste oder für die höchste Schweizer Liga. Ist ja beim FCA genau die gleiche Argumentation. Und habe ich jetzt auch schon oft so ein bisschen für den FC Baden gebraucht, weil ich so gefunden habe, nein, ich meine, die sind aufgestiegen, sind gerade im Mittelfeld von den Zuschauern her in der Challenge. Aber ich glaube, so, der Fußball entwickelt sich gerade in eine andere Richtung. Und zwar es geht am Schluss einfach nur ums Geld. Also, du brauchst einfach Leute, die wo Geld, wo Cash in die Vereine nie buttern. Sadal Sanusi hat hinten dran einen millionenschweren Mann, der sehr viel Geld mit Uhren verdient hat. Iverdo gehört an einen amerikanischen Investor, bei Lugano genau das Gleiche. Also,
geht's ja auch.
Ja. Also du brauchst all diese Sachen gar nicht mehr, wenn du hinten dran brauchst, wo dir einfach der Cash schaufelt. Und ich glaube, der Fußballmarkt ist ja auch inzwischen so globalisiert, dass du kannst ja überall deine Spieler herpicken und dein Team einsetzen, um in der Schweiz erfolgreichen Fußball zu spielen. Iverdo hat das jetzt sehr eindrücklich gezeigt, dass das so funktioniert. Und darum finde ich es sehr schwierig, zu sagen, ja, eigentlich Thun mit all diesen Gegebenheiten muss doch National spielen. Ja, müsste schon, wenn man nach fußballromantischer Argumentation würde gehen. Aber ich glaube, es entspricht einfach nicht der Realität, wo wir in Zukunft hersteuern.
Ja, nein, glaube ich nicht. Also da würdest du jetzt quasi absprechen, dass sie den Aufstieg verdient hat. Das glaube ich ja schon nicht. Aber ich glaube grundsätzlich, ja, es geht nicht nur um das, logisch.
Ja, aber du kannst einfach nicht den Anspruch haben,
nein,
so à la, ja.
Nein, du musst als FC Thun oder als FC Aarau nicht sagen, ja, nur wenn wir mehr Fans sind, als ich, dass wir mehr Superliga und ihr nicht.
Oder regional verankert sind oder seriöser arbeiten oder ein geiles Stadion haben.
So. Aber ich sage auch einfach rein sportlich. Und sportliche, logisch hat das auch unter anderem mit Geld zu tun, aber Thun hat jetzt in dieser Saison eine extrem gute sportliche Falle gemacht. Daheim haben sie bis aufs Paraspiel kein einziges Ligaspiel verloren. Das ist irgendwie auch ein bisschen bitter, dass Serie ausgerechnet in diesem Spiel zu Ende geht. Aber das zeigt ja, also ich meine, die haben sehr gute Büts gemacht, die haben wirklich gut gearbeitet, die haben guten Fußball gespielt mit einem Team, wo man es eigentlich Anfang der Saison nicht unbedingt zutraut hätte. Darum finde ich eigentlich, sie hätten den Aufstieg verdient gehabt. Darum sage ich, in dieser Voraussetzung
ja, jetzt geht aktuell, aber man sieht am Beispiel vom FCA, wie schnell das einfach wieder in der sportlichen Belanglosigkeit gewendet.
Genau, es kann sich natürlich wieder verändern. Und ich glaube aber trotzdem, wir haben es jetzt gehabt, der direkte Absteiger ist Sadal Sanusi. Die wären nicht gerade durchgereicht, das glaube ich auch nicht. Für das haben sie zu viel Qualität, wahrscheinlich auch in der nächsten Saison. Aber die werden dann nicht direkt wieder aufsteigen. Ziemlich sicher nicht. Und werden auch nicht
aber die werden wieder kommen. Musst schauen, die werden wieder
das
kommen.
Das kann schon sein.
Für das aber ist zu viel Geld im Background.
Das ist schon möglich. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Saison der direkte Aufstieg wahrscheinlich auch im Schluss so einfach wie selten ist. Weil jetzt in dieser Saison, die abgelaufen ist, hat man den FC Sion gehabt, der einfach, das ist keine Challenge League-Mannschaft gewesen. Und darum hat ja Thun sogar, die haben der FC Thun hat einen Punktenrekord geschafft in dieser Saison. In der Vereinsgeschichte. Der FC Thun hat noch nie in einer Saison, in einer Profiliga, so viele Punkte geholt wie der abgelaufenen Challenge League-Saison. Sie sind aber schon direkt aufgestiegen von der Challenge League in die Super League. Das sagt eigentlich alles, oder?
Sagt aber eben auch noch aus, dass die Challenge League in dieser Saison tendenziell ein bisschen schwächer war. Also auch schon. Muss man halt, gehört auch zur Wahrheit.
Genau, kann natürlich gut sein. Ja. Aber ich sage darum, ja, aber wenn du die Argumentation machst, dann unterstützt das auch wiederum das, dass ich sage, der Aufstieg ist jetzt vielleicht so einfach wie noch nie. Und also das können sich all die da so ein bisschen, die grösseren Namen haben in der Challenge League, können sich das als Ziel nehmen.
Hey, ganz ehrlich, ich wünsche es am FC Thun auch. Ich wünsche es vor allem auch Anders Gerber, der sehr ein demütiger Präsident ist, der sehr nahbar ist. Hat, glaube ich, einen riesen Eintrag auf Facebook jetzt gemacht zum Saisonabschluss, wo er nochmal all seine Gedanken sortiert. Ist übrigens sehr spannend, lohnt sich zum Nachlesen. Absolut. Man muss einfach aufpassen, auch gerade jetzt so aus Thuner Sicht. So, weil ich kenne das Szenario alles auch schon aus Aarau. So, niemand hat einen Platz aufgrund von diesen und diesen Strukturen verdient. Und es fällt jede Saison wieder bei Null an. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass es gerade aus der Westschweiz halt immer mehr Mannschaften gibt, wo alles ein bisschen durcheinander bringen, weil sie einfach einen Geldgeber hinten dran haben.
Ich bin auch gespannt auf Etoile Gauche.
Absolut, ja. Und Nio kann ich mir vorstellen, die werden zulegen an Qualität. Also bleibt. Und eben, spielt doch denen, die den Verein dort führen, keine Rolle, dass sie irgendwie 600 Zuschauer im Schnitt haben. Das ist denen Wurst. Die haben einfach Freude, wenn dort geiler Fußball gespielt wird. Nebenan ist gerade das UEFA Headquarter und der See. Und die haben dort unten ein schönes Leben. Also, vielleicht schaut mal Herr Seferin noch vorbei. Sind wir mal gespannt. Sind wir so viel gespannt. Zum Thema.
Willst du die nächste Frage stellen?
Ja, allzu viel machen wir nicht mehr, sonst sind wir da hure lang. Ja, komm, wir gehen mal noch ein bisschen international. Und zwar Mbappé zu Real. Ist das noch fair?
Ja, das heißt fair. Also, wieso soll es nicht fair sein? Logisch können sie einen Spieler holen. Logisch fließt auch Geld. Ich glaube, er hat ein krasses Handgeld, den er irgendwie bekommen hat. Er hat natürlich auch einen krassen Lohn und so. Aber ich meine, wenn nicht das Team, das die Champions League halt schon viel mal gewonnen hat, aber aus sportlicher Leistung und weil sie halt gute Transfers machen, Real ist ja nicht das Team, das am meisten Geld ausgibt. Oder der Club. Also der hat ja PSG und City hat ja viel, viel mehr einfach nur Superstars geholt. Sondern Real holt Spieler, zum Teil junge, also meistens sogar sehr jung. Logisch sind das immer grosse Talente und logisch sind die auch nicht günstig. Aber bringt sie dann wirklich auf absolute Weltklasse her. Und jetzt beim Mbappé ist die Situation ein bisschen andere. Aber ich glaube, es ist einfach mehr richtig, dass er jetzt irgendwann dann den Wechsel macht. Aus seiner Sicht auch völlig verständlich. Ich meine, er hat jetzt mit PSG genug lang das Ganze probiert. Und so richtig Weltklasse ist dann das irgendwie gleich nie gewesen, was dort genau fabriziert wurde. Zudem spielst du noch in einer Liga, wo es wirklich wahrscheinlich auch keinen Spass macht, wenn du bei PSG spielst. Kann man mir vorstellen. Also, ich meine, die Liga, ja, das ist ja ein Witz. Also nicht ein Witz, dass es grundsätzlich ein Witz ist, aber halt für PSG, wo einfach so viel Geld hat wie alle anderen Clubs zusammen, ist es halt schon vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja, was heisst fair? Also ich finde, wenn der amtierende Champions League-Sieger nicht einen Topstar kann holen kann, wer hätte es denn können? Also wäre es fairer gewesen, wenn jetzt der Kylian Mbappé zu Manchester City gewechselt wäre?
Ja, wir dürfen nicht vergessen, zu viele Köche könnten den Brei auch verderben, oder? Also das hat man ja bei PSG auch gesehen. Das wird noch
das weiss man auch bei Real. Zu magst du dich an die Galaktischen erinnern, mit all unseren Kindheitsidolen?
Ja, ist ja auch gerade gut hervorgekommen im Beckham seiner Dokumentation, genau. Dass er sich ja dann gar nicht so wohl gefühlt hat dort, oder? Klar, ist auch jetzt nochmal eine andere Zeit gewesen, aber...
Ja, aber es ist so, die haben ja dort wirklich bei Real einfach die absoluten grössten Stars der Welt verpflichtet und eigentlich nur eine Legendentruppe gehabt. Mhm. Jeder von denen, der gespielt hat, ist einfach eine absolute Fußballlegende. Aber die haben die Champions League zusammen nie geholt.
Eben,
wo sie nachher all die waren.
Da musst du eben fast aufpassen, dass du kein Zirkus wirst. Oder? Und ich glaube, dass das Gefahrpotenzial besteht, oder? Weil der Kylian sicher auch charakterlich jetzt nicht der Einfachste ist. Dann kommt natürlich schon mit gewissen Ansprüchen auf Madrid. Und darum ist es jetzt auch nicht gesagt, dass es dann automatisch funktioniert. Plus, ja, hast natürlich keinen Querpass-Toni mehr im Mittelfeld. Das muss
dafür hast du Luca weiterhin, das finde ich wunderschön. Macht eigentlich bis 40 weiter, ich finde das super.
Nein, musst du ja auch, denn ja, es war ja schon auch ein Taktgeber gewesen. Das musst du dann auch zuerst mal wieder auffangen. Das wird er einen Mbappé auch nicht können, wegmachen. Und ja, von dem her gesehen.
Ja,
und man muss einfach auch sagen, Real Madrid hat einfach in den letzten 10 Jahren. Klar, die spielen dort ganz, ganz oben rein, in dieser Top-Top-Etage, wo nur wenige Fußballvereine dazugehören. Also wir reden jetzt vor allem von den finanziellen Möglichkeiten. Aber eben, ich meine, La Liga ist auch, tut ja auch, hat eine Lohnoberhaltsgrenze, wo sich auch ein Real Madrid muss dran halten. Also, und das sind ja eben, das sind ja die spanischen Teams, meines Wissens die einzigen, die das haben von den Top-Ligen. Also auch Real Madrid muss sich an gewisse finanzielle Spielregeln halten und man muss ganz klar sagen, also sie sind der Verein, der einfach in dieser Etage mit Abstand am smartesten gefühlt worden ist in den letzten 10 Jahren. Einfach auch, wenn man die Füße stillgehalten hat und nicht jedes Jahr irgendwie das Gefühl hat, oh, jetzt müssen wir etwas Neues haben, jetzt müssen wir das Neue erfinden, jetzt müssen wir... Gut, klar, eben, sie haben also auch viel gewonnen. Also das
logisch, aber ich meine, wie sie das geschafft haben, der ganze Umbruch, wenn du jetzt irgendwie ein Champions-League-Final-Team, das 2014, 2015 irgendwie so anschaust, von denen ist fast niemand mehr dabei. Das hast du aber nicht so gemerkt. Weißt du, was ich meine? Also sie haben einen Umbruch gemacht. Eben, jetzt fällt dann der Toni Kroos als Nächster weg. Aber auch den werden sie wieder können auffangen, weil sie haben alle anderen auch schon können auffangen. Sie haben wirklich dort immer... Die Spieler sind ja schon rum, wo der jeweils den anderen wieder ersetzen. Oder? Ich meine, da spielt auch Tchouaméni und Camavinga zusammen. Die können auch ein bisschen shooten. Also sie haben wirklich einfach dort wirklich einen... einfach machen es mega clever. Und ich glaube, der Kylian Mbappé ist jetzt eigentlich... Ich weiß jetzt gerade vielleicht... Also ich sage... Ja, nein, Jude Bellingham war auch noch mega jung, die es noch geholt haben, oder? Der ist ja auch immer noch erst 20. Aber ich wollte sagen, weißt du, wieso eine Ausnahme, weil sie mal einen Topstar holen, aber sie holen, das ist eigentlich gar nicht Topstars, sondern sie holen immer Top-Talent. Und ich finde das schon auch ein recht cleverer Weg, weil sie schlagen einfach auch reihenweise alle ein. Ich meine, dass der Vini und der Rodrigo nachher so gut sind, wie sie jetzt sind, das hat schon, also klar hast du gewusst, dass sie talentiert sind. Mm. Aber dass sie nachher einschlagen, ist dann nochmal etwas anderes.
Das ist so. Und was sie halt auch herbekommen haben, ist einfach die Mischung zwischen eben diesen Top-Talenten, die du angesprochen hast, und einfach nervenstarken Spielern. Mm. Also so ein Carvajal zum Beispiel, mm-hmm. Valverde. Das sind alles. Die haben alle einfach Erfahrung, die haben Ruhe am Ball. Eben, klar, Kroos, Modric, die leben, die werden natürlich vor, oder? Also es ist einfach, da ist so viel Routine gleichzeitig drin, oder? Dass sich eben vorher auch mal ein Vini, ja, irgendwie einen Aussetzer kann erleben oder irgendwie mal einen leichtfertigen Ballverlust oder so. Also eben, es hat wie Platz, dass junge Spieler Fehler machen können und es dann aber gleich irgendwie aufgefangen wird. Und das, eben, das meine ich auch mit dem irgendwie smart zusammengestellt. Also, ja... Ich glaube, da kann man an einem Herrn Perez kann man nur den Hut ziehen, oder? Klar, eben, die haben finanzielle Möglichkeiten, aber eben, finanzielle Möglichkeiten haben viele Teams und machen viele Teams mit sehr viel Geld weniger schlau wie Real. Was sicher halt auch noch ein bisschen Vorteil von Real Madrid ist, muss man auch ganz klar sagen. Also, Real Madrid ist halt seit eh und je eine absolute Top-Adresse. Jeder möchte die Herren mal.
Logisch.
Jeder hat schon mal in dieser Bettwäsche geschlafen und ja, darum, das, eben, ich nehme an, das hätte jetzt auch geholfen bei einem Kylian Mbappé, wo ja scheint auch schon seit Kindheit Real Madrid-Fan ist.
Ja, und ich meine, was ich jetzt mir sinnbildlich finde, ich habe jetzt gerade mal das Profil aufgemacht vom André Lunin. Das ist ja der Goalie, der jetzt eigentlich den Thibaut Courtois praktisch die ganze Saison ersetzt hat und einfach im Champions-League-Final nicht dabei war.
Da wird Bord bei uns.
Wird da Bord?
Es wird Bord. Ich hoffe, man hört das nicht zu fest.
Es wird wirklich bohrt.
Geil. Das ist das Zeichen. Irgendjemand sagt, gut, sie tun wir mal auf.
Ja, wahrscheinlich. Nein, aber auf jeden Fall der Lunin, der ist jetzt 25, ist damals, 2018, ist er, wo du bei Zoira Lugansk gsi, wer kennt es nicht, in der ukrainischen Liga, ist dann zu Real Madrid gewechselt, 2018. Dann ist er einfach immer wieder ausgelehnt worden. Irgendwann ist er dann, okay, du bist jetzt Nummer 2 bei Real. Und wenn jetzt der Thibaut Courtois eine ganze Saison verletzt ist, wie es in diesem Fall war, stellen wir das Goal. Ah, du hast plötzlich gefragt, wer stellen wir überhaupt noch das Goal? Der ist ja auch mega gut. Und der ist erst 25. Ja, gut. Und das ist genau der Weg, oder? Die holen irgendeinen jungen ukrainischen Goalie. Und das ist aber nicht einfach irgendeiner, der so ein bisschen, ja, wieso nicht? Sondern erst 2019 war er in der U20-WM der beste Goalie vom Turnier gewesen. Also, dort hast du gesehen, okay, das wird wohl ein Weltklasse-Goalie. Und so einen holen sie dann und kannst halt sagen, hey, wir sind Real Madrid und. Ja. Und der muss halt dann ein bisschen warten, bis er bei Real tatsächlich irgendwann Stammgoal ist. Aber der ist eigentlich schon ein Nachfolger wieder, oder? Also ich weiß nicht, ob das der Plan ist irgendwann, aber zumindest hat er jetzt bewiesen, dass er ihn kann ersetzen, oder?
Mhm. Komm, wir machen das eigentlich vorwärts. Ich habe noch,
also.
Glaube eine, ja, wo ich noch cool finde. Drei Spieler aus der Super League und drei Spieler aus der Challenge League zum Rauspicken von der letzten Saison.
Drei Spieler Super League und drei Spieler Challenge League.
Mach du drei aus der... Oder machen wir es einfach zusammen. Drei aus der
Super
League.
Ja, machen wir es zusammen. Für mich ist der Steffen. Das ist für mich gesetzt.
Weil er Penalty verschossen hat im Finale.
Ja, du hast für die Super League und nicht vom Schweizer Cup geredet.
Okay.
Nein, für mich ist der Steffen klar der beste Spieler in dieser Saison gewesen.
Ja.
Also einfach auch, weil die Saison, muss man auch ehrlich sagen, die ist halt einfach...
Und wegen dem geilen Torjubel, den er gebracht hat, mit den Händen abhacken.
Das kommt noch dazu. Aber auch, ich meine, du hast nicht... Also er ist auch Topscorer von der Liga. Mit 6 Goal und 13 Assists, was auch nicht für die Stürmer spricht. Aber es hat ja wirklich einfach keinen richtigen Goal geschossen. Ich glaube, irgendwie die meisten sind die meisten Goal gewesen? 14, glaube ich, oder? Akolo, Carlos und Cellar. Mhm. Ja, drum bin ich beim Steffen. Carlos finde ich auch gerade einen spannenden Mann. Ich würde den noch
mitnehmen. Kevin Carlos von Iverdon,
extrem überraschend. Also, ja, keine Ahnung, ob der schon vorher irgendjemand auf dem Schirm gehabt. Ich habe ihn nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann hat er diese Saison gespielt.
Spektakel zu spielen, ja.
Technisch sehr stark, wenn er Goal schießt und hat doch das eine oder andere gemacht, meistens sehr geile Goal.
Ja.
Also, den finde ich einfach ein mega Spektakelspieler, ja. Oder welcher hat schon.
Nein, absolut, ja. Finde ich, also eben, meine eh krass, was Iver da gemacht hat. Das ist eben auch hier wieder. Es geht voll in die Diskussion von vorhin. Wenn du ein bisschen Cash hast und ein bisschen ein Näschen für Spieler, die international auf dem Markt sind, die man günstig holen kann, dann kommst du im Schweizer Fußball lange zu offensichtlich für die Liga erhalten, die Superliga.
Aber da hast du eben auch gut müssen scouten. Da ist irgendwie aus Spanien gekommen.
Mm.
Von Huesca.
Ja, schon.
Musst schon noch ein bisschen schauen, dass du irgendwie da. Also vielleicht ist der einer vermittelt worden, keine Ahnung. Aber ja, den finde ich spannend. Wer wirst du noch? Was ist noch?
Ich hätte jetzt einfach den Joel Mal gleich noch dort in die Liste gepackt, dass wir einen Goalie drinnen. Ja, nein, aber sind wir ehrlich, ich meine, was hat der für eine crazy Saison gespielt? Der hat jetzt so viele Jahre in Zypern, ist in Zypern Goalie gsi und hat ja schon vorher welche Zypern gekommen, aber hat irgendwie kein Angebot gehabt. Jetzt ist er irgendwie, ja, zu Servette als Nummer 2 gekommen. Und hat eine Mini-Chance gehabt in einem eigentlich aussichtslosen Spiel. Eben, das ist das Spiel gegen Kenksi, oder? Wo er dann für den verletzten Frick eingewechselt wird. Und sie sind in Unterzahl. Und er führt da die Mannschaft sensationelles Penaltyschießen. Und seitdem ist er ja voll auf dem Radar. Hat sich dann in der Liga als Nummer 1 etabliert gehabt. Phasenweise zumindest. Ich weiß gar nicht, wie es das letzte war. Sie haben dann immer wieder ein bisschen, oder René Weiler hat immer wieder ein bisschen rotiert. Aber ja, zypriotisch Nationalgoalie noch wurde. Also ist schon für ihn ein krasses Jahr, krasse Saison.
Ja, definitiv, ja. Er wäre gerade jetzt in unserer Top 3.
Und jetzt ist auch der Held noch im Göppe. Also darum kann man
nicht. Wenn wir den Göppe noch reinnehmen, ja. Also ich habe es eigentlich überlegt, weißt du, Ibe ist ja wieder Meister geworden.
Kein Spieler von Ibe drin.
Und irgendwie.
Ja, aber sind wir ehrlich? Also Elia Meschak?
Nein. Finde ich nicht. Joel Monteiro, vielleicht fast noch ihr.
Aber auch zu wenig konstant.
Zu wenig. Ich fände grundsätzlich den Filip Ugrinic, aber für das ist er zu lange verletzt.
Verletzt, ja. Aber stark angefangen auf jeden
Also
Fall.
Finde ich sicher dort, aber sonst, ja. Komm, wir gehen mit denen drin, das ist schon gut.
Da haben wir noch einen Goalie. Goalies, wir sind doch gerade vorher wieder so.
Wir können
die
Offensivspieler. Ja, aber wir können trotzdem mit dem Carlos
Wer zeigt welche Liebe für den Defensivakteur?
Ja, aber du kommst jetzt, da kommt wieder der Goalie. Die Goalies werden schon ab und zu diskutiert. Vielleicht sogar noch eine Innenverteidigung, wenn er brutal krass ist. Aber wer redet mal über den Sechser?
Hm.
Und eigentlich ist das extrem eine wichtige Position. Das ist schon noch spannend.
Amir Abrashi hätten wir auch rein können. Vor allem nach dieser legendären Rede nach der Varas.
Amir Abrashi ist eigentlich. Der hat den Standplatz so lange geschüttet. Nein, Amir Abrashi ist natürlich goldig. Ganz klar. Aber komm, wir bleiben jetzt bei den drei, die wir haben. Das ist schon gut. Mhm. Fussball, ich finde, intromässig ist Amir Abrashi sicher in der Top 3.
Sicher Top 3.
Fußballer ist. Kann man auch knapp mit der Ledermedaille wahrscheinlich leben.
Ja,
sagt man Ledermedaille?
Keine Ahnung. Was ist das für ein Ausdruck? Ledermedaille?
zum Eine, vierten Platz.
Ah, viert.
Also, aber nicht, ob man das tatsächlich so sagt. Egal.
Ich finde so Spieler einfach wichtig. Wichtig für den Schweizer Fußball, wichtig für jedes Team, dass man irgendwie so einen hat, der sich ein bisschen identifizieren kann. Challenge League, wenn wir noch Top 3.
Mhm.
Mhm. Ja, also für mich gehört. Ja, ich würde Dos Santos von Thun sicher in Top 3 reinnehmen. Ich finde den einfach einen geilen Kicker.
Ja.
Bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wie es dort aktuell aussieht, aber der gehört eigentlich auch in die Super League. Der hat das Potenzial sicher.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch jetzt auf Barnenzettel wird sein, das definitiv. Und jetzt, was der Ausstieg verpasst hat mit Thun, mir schon vorstellen. Ich bin wirklich gespannt, wie fest dass man das auf der Aufnahme gehört, die wir jetzt hier haben. Ich meine, es ist ein kleiner langweiliger Take. Weil es ist wieder ein Offensivspieler, es ist wieder einer, der einfach viel Goal schießt.
Koro Kone.
Ja, kann man auch. Kann man auch, aber die haben schon wieder einen Turner.
Nein, nehmen wir nicht.
Ich hatte jetzt Dejan Sargic gesagt.
Mhm. Am Anfang hätte ich ihn gebraucht, bis er dann funktioniert hat.
Ja, aber ist schlussendlich wieder der, der einfach am meisten Rahmen schießt.
Mhm.
Aber eben, wir sind wieder wieder offensiv.
Mir hat der Buschlarem auch mega gut gefallen von Sio. Uhren Wirbelung. Also, den hast du kaum stoppen können. Sehr ein geiler Kicker. Kommt auch wieder gut. Aber ja, nein, nehmen wir den Sorgic noch drin rein.
Und dann tun wir noch einen für dein Gemüt. Da wieder Ciampa.
Ich weiß nicht. Der Ciampa war das Problem. Der hat an eine überragende Hier-Runde, wo er ja dann wirklich so vollkommen in die Medien und so oder mediale Aufmerksamkeit dann bekommt, SRF-Beitrag und. Da zeitweise erst in der Torschützenliste gewesen. Und dann in der Rückrunde hat er nicht gereicht. Und also wirklich viel Pech, viel Aluminium, aber natürlich auch wirklich, weil er immer doppelt worden ist. Mhm. Und das hat es für ihn dann hure schwierig gemacht gehabt. Einen, den ich eher sogar noch würde, einfach so, ja, ich weiss, ich habe jetzt die Brille an, aber dann müsst ihr mich entschuldigen, da bin ich jetzt halt einfach zu viel an diesen Match gewesen. Also eigentlich an jeder Runde. Aber ich finde den Mats Hanke finde ich sehr spannend. Weil der Mats Hanke ist vom FCZ ausgelehnt worden. Der hätte in der Hinrunde zu Baden noch ein bisschen sich müssen antasten, aber in der Rückrunde mit Abstand der stärkste Spieler gewesen. Und zum Teil wirklich halt in einer Phase, wo dann gar nichts mehr gelaufen ist, hat er immer noch Leistung gezeigt. Und ich meine, der Bursch ist 20, also wirklich noch sehr, sehr jung. Und er hat in seiner ersten Challenge League Saison eigentlich aus meiner Sicht ganz klar angedeutet, dass er dass der parat für grössere Aufgaben ist. Ich glaube, er macht Sommertraining beim FC Zürich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann für einen Vertrag langt. Aber beim Herrn Malinovic weiß man jetzt natürlich auch nie so ganz genau. Aber sollte es keinen Vertrag, neuen Vertrag beim FC Zürich geben oder keine Aussicht auf Spielpraxis, sehe ich dich da einige Teams, die den mit Hankus müssten, sollten nehmen.
Ja. Ja, dann nehmen wir noch den an.
Wieder ein Offensivspieler.
Ich bin nochmal bei einem anderen Offensivspieler gelandet, gerade beim Dejan Cokic von Vaduz.
Mhm.
Finde ich auch noch speziell. Der ist 23 aus dem eigenen Nachwuchs bei Vaduz. Hat 14 Rahmen geschossen in der Challenge League. Relativ grosse Postur. Bringt eigentlich alles so ein bisschen mit für einen Mittelstürmer, oder? Und jetzt kannst du mal da so ein bisschen schauen. Und der ist jetzt einfach vereinslos. Aber ich nehme an, wahrscheinlich eher, weil er nicht verlängern. Ich bin da zu wenig im
Game. Ja, der Joker weiss ich, dass... ich gebe dir gerade so Sio.
Okay.
Bin nicht ganz sicher. Weil Thun ist eben auch gerade recht am Kochen. Die haben jetzt recht...
Ach, das ist von Vaduz.
Ich weiss, aber Thun hat jetzt eben auch gerade reihenweise Vaduz-Spieler geholt. Ich glaube, Fabio Fehr geht zu Thun. Wer hat jetzt noch alles gehabt? Der Rastoder, genau. Also zwei wichtige Spieler von Thun. Sie haben den Montolio noch von Weil geholt. Und ja, gab es noch einen Verteidiger von Xamax. Also der FC Thun, zumindest da muss ich sagen, die machen einen sehr guten Job gerade. Also sie sehen, was Potenzial in der Challenge haben und schnappen gerade zu.
Darum habe ich eben auch an Vaduz gedacht. Vaduz hat am Schluss von der Saison haben sie eine recht gute Falle gemacht.
Mega, also da haben wir auch Marc Schneider seine Handschrift. Der Fabio Fehr übrigens und auch der Gavin, die sie noch haben, die sind auch sind wirklich gute Offensivspieler. Also ich habe das Gefühl, die hätten eigentlich auch alle die Top 3 verdient.
Aber gut, wir müssen uns festlegen auf die Top 3 und ich glaube, das sind die ersten 3, die wir gesagt haben, oder?
Ich sage, ja, genau. Mit der Basler Brille oder mit der Aargauer Fußballbrille drin oder der Hanke drin.
Genau, ja.
Vom FC Aarau,
nicht der Ciampa, sondern der Hanke.
Vom FC Aarau hat es jetzt niemand geschafft gehabt, aber man muss auch sagen, es war einfach für den FC Aarau so eine enttäuschende Saison gewesen. Ich hätte am ehesten jetzt einen Guy to watch, sicher den Goalie, Marvin Hübel, der in seiner Debütsaison ja, wahrscheinlich mit Abstand am meisten abgeliefert hat von diesem Kader. Und sicher auch angedeutet hat, dass er irgendwann noch für ganz grosse Aufgaben in der Schweiz parat sein könnte. Ist ja auch noch U21 Nazi-Goli. Ja, sind wir mal gespannt.
Ja, ich glaube, wir haben es mit den Fragen, oder? Für einen Moment ist es
gut. Ich habe noch einen kleinen Schlusstake. Und zwar hat die SFL, das ist noch spannend, ist mir jetzt gerade eingefallen, die SFL diese Woche oder die letzte Woche echt, die haben einmal so eine außerordentliche GV. Und jetzt ist scheinbar abgestimmt worden, dass Teams nur noch 2 RAF-Spieler pro Kader dürfen haben. Hast du das mitbekommen?
Nein, aber finde ich sehr sinnvoll. Aber wieso überhaupt 2?
Ja, vorher ist es ja...
Ja, ich weiss schon.
Das ist ja eine mega heikle Thematik, gell? Weil eben, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei den Tricksereien und so, wie seriös geschafft wird. Da hat es natürlich viele Vereine gegeben, wo da nicht drauf zurückgegriffen haben. Hörst du immer noch bohren?
Ja, ist komisch. Ja, ist hey, aber wieso bohrt man bei einem Radiostudio auch so am helllichten Tag? Hä? So ist ja gleich.
Ja.
Ich muss jetzt hier bohren, ist jetzt wichtig.
Aber Thema Raffspielen. Also ja. in der Super League vielleicht weniger ein Thema, könnte man vorstellen.
Aber mega Challenge League-Thema.
Aber Challenge ist ein mega Thema. Ja. Da gibt's,
Die Super League ist auch rein gar nicht so attraktiv, weil du hast eine Obergrenze bei diesen Raffspielern, oder?
Mhm.
Ich glaube bis 7000 irgendwas. Was ist das oberste?
Nein, ich weiß es gar nicht auswendig.
Und ich glaube bei der Super League ist es meistens dann auch gar nicht mal so attraktiv.
Mhm.
Aber bei der Challenge League ist ja der Trick recht gang und gäbe. Und ich glaube, der wird noch häufig gemacht. Der Haken Jacken war damals als Assistenztrainer auch so.
Ja, aber eigentlich finde ich das die Regel ist ja voll dämlich. Weil ich meine, das habe ich gar nicht gewusst, dass es gegen nur gedeckelt ist oder so, dass es eine Obergrenze gibt. Aber ich meine, da kannst du ja schon, sind wir ehrlich, Fußballer, so klar, eben in der Schweiz. Challenge League kommst du zum Teil schon recht durchschnittliche Löhne. Aber du kommst im Fußball relativ schnell einen sehr guten Lohn über. Also da reden wir dann von weit über 10'000 Franken pro Monat, oder?
Tatsächlich, also ich sehe jetzt da gerade beim Jakin ist es damals gewesen, dass er RAF-Gelder bekommen hat von 12'350 Franken im Monat. Weil er vorher, also im April 2018, ist er bei GC als Assistenztrainer entlassen worden und hat dort 14'000 Franken Lohn gehabt. Und nachher ist das oberste, was du kannst bekommen vom RAF, also verdammt viel ist.
Willkommen in der Schweiz.
Und nachher, als er bei Schaffhausen war, war er am Anfang, als er nachher Chef war, ist es wieder anders gewesen. Als er Assistent war, hat er am Anfang von Schaffhausen selber nur 2'000 Franken pro Monat bekommen. Hat aber gleichzeitig von der Arbeitslosenkasse 6'500 bis 7'500 Franken bekommen. Ja.
Ja.
Das ist irgendwie so ein Trick.
Aber
will er ja nur 70%.
Sie tun ja einfach aus, sie tun die Differenzen einfach ausgleichen.
Ja, und es ist aber nachher auch so. Aber wie machen sie das bei den Spielern? Ja, da musst du mir einen neueren Einblick geben. Weil ich glaube, es ist so, dass der Jakin in dieser Situation jedes Jobangebot hat müssen annehmen musste. Weil du quasi vom RAF bist und wenn jemand mit einer 100% Anstellung kommt, sagt, Kollege, du musst das machen. Heisst das, dass du so einen RAF-Spieler kannst du einfach als Club kannst du sagen, also aber auch konkurrenzierender Club kannst du sagen, ich will den Spieler und du musst.
Ja, klar. Könntest theoretisch. Übrigens, wenn du normal auf dem RAF bist, ist genau die gleiche Situation.
Du musst jeden Job annehmen, darum.
Absolut. Aber eben bis dorthin gleicht ja quasi das RAF, gleicht der Lohn aus, oder? Bei deinem aktuellen
Verein. Genau, weil du quasi ein kleines Pensum hast, oder? Das ist der Trick, oder? Dass man sich nicht in einem 100% Pensum anstellt und der Rest ist RAF.
Ja, und ich glaube, der Punkt, ja, ich glaube, du kannst, also, ich meine, der Schweizer Fußballmarkt ist relativ klein. Und wenn du auf der Suche nach einem neuen Verein bist und ein Verein dann sagt, ja, wir holen dich, aber wir machen das so und so über das RAF, das sind ja meistens Spieler, die jetzt gerade das heisseste Eisen auf dem Markt sind, die dann irgendwie 4-5 andere Vereine
dran sind. Ja, das ist nicht interessant, das von tun sie.
Ja, oder? Genau. Ergo kann man den Trick natürlich wirklich nur, sage jetzt mal, wie, du hast Hakan Jakin genannt, oder ich glaube, der SC Schaffhausen ist so ein Verein, der so Tricksereien natürlich dann anwenden tut. Ich nehme an, bei ihnen wird es jetzt wahrscheinlich dann auch am meisten hitten, dass es die Regelung gibt mit diesen zwei, die man noch darf haben. Und nein, ich finde es absolut richtig. Also ich glaube auch, eben, dass da der Staat so Löhne dann ausgleichen kann. Viele, also man muss auch sagen, es gibt sicher auch sehr viele Schweizer Fußballer, die jetzt nicht in Saus und Braus leben mit ihrem Geld und die investieren ja auch sehr viel ihre Karriere auch. Aber es gibt in der Challenge League auch sehr viele Spieler, die sich nebendran noch irgendwie beruflich probieren zu etablieren. Oder ihre Zeit nutzen, weil man hat viel Freizeit als Fußballer, man kann in seiner Freizeit auch Karriere nach der Karriere aufgleisen. So ist es dann nicht. Aber es gibt natürlich auch genug Topverdiener in der Super League, die sich in dieser Zeit sicher ein sehr schönes Leben können leisten. Und das sind ja dann wahrscheinlich auch die dann genau von so einem Raftrick dann profitieren können.
Ja, ich glaube, es funktioniert ja auch nur, wenn du vorher wirklich einen guten Lohn gehabt hast.
Mhm.
Also, so man muss es ja sein, sonst orientiert sich ja nicht an einem guten Lohn wieder im RAF.
Ja, natürlich. Also, sonst könnte der Verein ja eh für günstige Lohn anstellen.
Genau.
Ja,
gut. Ja, nein, darum eben
zwei finde ich okay. Und ja, ich glaube, es ist eh ein Megathema, oder? Also, ich glaube, dass. Ich weiß gar nicht, ob es medial mal noch aufgegriffen wird. Aber wir werden sehen in den nächsten paar Tagen.
Sehr schön.
Sehr schön.
Dann wären wir am Schluss von der heutigen Folge.
Heute haben wir lang gehabt.
Ja, eineinhalb Stunden, aber das ist schon gut.
Eineinhalb Stunden.
Das ist schon gut.
Ja, sind wir parat für nächste Woche? Könnt ihr euch eigentlich gefasst machen auf die erste grosse EM-Folge?
Genau. Ja, und zum Abschluss noch ein bisschen bohren.
Noch ein bisschen bohren.
Tschüss zusammen.
Shoutout an den Bauarbeiter hier oben.